Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen am Dienstag. Worst of both worlds, könnte man sagen.
Worst of both worlds, ja.
Worst
ist
of
eher mein
both
Lifestyle.
Worlds, ja. Heute Classic Dave und Guess wie zu besten Freitagszeiten. Insofern, ja, schönen guten Tag an alle.
Peace. Ich freue mich so dermaßen mal wieder mit dir aufzunehmen, Alter.
Ja, Mann, ich habe mich auch sehr gefreut. Das wird cool. Weil ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Lee zieht sich jetzt dienstags zurück, der feine Herr. Der ist jetzt nur noch sonntags in der Paywall zu hören. Und ich mache jetzt die Dienstage mit unseren üblichen Verdächtigen, mit vielen Kumpels, vielen Kollegen. Und die bilden das All-Star-Team und treten Punkteraten praktisch gesammelt gegen mich an. Und ziehen wahrscheinlich Lees Punktequote nach unten.
Standard, Alter.
Also Lee jetzt nicht mehr dienstags am Start.
Ich glaube, das war der einzige Grund, warum er zurückgetreten ist, um dich auch mal wieder gewinnen zu lassen mit den Punkten.
Ich hatte ja einen kleinen Aufschwung in den letzten zwei Monaten. Insofern ging ja ein bisschen bergauf. Vielleicht hat er auch Schiss, dass ich ihm den Rang ablaufe.
Wahrscheinlich.
Und hat deswegen gesagt, okay, ich trete lieber als Champ ab. Könnte natürlich auch sein. Aber erste Episode ohne Lee. Ja, ein paar werden traurig sein. Ist schon, vielleicht wird der ein oder andere.
Alter, das ist ein Paradigmenwechsel.
Ein bisschen melancholisch sein, dass der Lee hier nicht mehr am Start ist. It's been a long time without you, my friend. And I tell you everybody, when I see you again. Philly.
Respekt, Alter. Kriegst du den einarmigen Klatscher.
Das ist ein guter Einstieg. Den hätte Lee auf jeden Fall nicht hingekriegt, den einarmigen Klatscher. Insofern.
Ich glaube, deswegen ist er auch zurückgetreten, damit er den jetzt derweil üben kann.
Das könnte auch sein, ja. Auf jeden Fall, ja. Er muss sich, glaube ich, eingestehen, dass er bestimmte Sachen nicht kann. Hochwertigen Wortwitz.
Ja, das stimmt.
Wie meinerseits.
Hab ich noch nie bei ihm gehört, Mann.
Und der einarmige Klatscher deinerseits, ja. Das wird er nie schaffen. Mhm. Da wird er nie rankommen. Und insofern ist das leider.
Ja.
Nee, aber ihr könnt ihn doch hören. Also bei Patreon und Steady gibt er sich noch die Ehre. Wir sind ja jetzt 14-tägig am Start. Im Wechsel mit dem Bewegtbild-Bastarden. Eine Woche Bewegtbild-Bastard am Dienstag. Eine Woche wir. Das ist jetzt zum Beispiel eine Dienstagsepisode. Das heißt, Classic Dave hört er diesmal mal zweimal hintereinander und mich. Halt alle zwei Wochen. Also du bist jetzt tatsächlich mal zwei Wochen hintereinander am Start.
Cool.
Aber in den Supporter-Episoden, die ebenfalls 14-tägig erscheinen, kommt einmal Lee in einer normalen Episode, wo wir dann selbstgewählte Projekte wählen, so wie jetzt die Dienstagsepisoden, was natürlich wiederum cool ist für mich, mal wieder so frei wählen zu können und nicht alles nur Hausaufgaben und Auftragsfilme zu machen. Und die zweite Supporter-Episode wird ein Supporter-Special werden aus gewohnten Auftragsfilmen. Mhm. Hast du das mitbekommen eigentlich?
Nee.
Hast du nicht mitbekommen?
Nee, ich bin da leider echt nicht so aktiv gewesen.
Also wir haben das 15-Euro-Paket platt gemacht, haben daraus ein 10-Euro-Paket gemacht.
Ja.
Aber die 15-Euro-Auftragssupporter müssen sich jetzt mehr Mühe geben, für 10 Euro ihren Auftragsfilm zu präsentieren, weil der wird von allen gewotet.
Ach, verrückt.
Das heißt, jeder nennt einen Auftragsfilm
und
die besten drei, also die meisten Stimmen kriegen, jeder hat drei Stimmen und die besten drei kommen dann definitiv in die Episode und die anderen beiden Filme werden von Lee und mir gepickt.
Cool, Alter.
Die dann jeweils einer von uns guckt. Das heißt, von dieser Auswahl, jetzt waren es 15 Filme, glaube ich, in dem Voting.
Oh, wow.
Schaffen es halt 5 für die Episode und die anderen 10 gehen halt leer aus. Also das Paket ist günstiger.
Also komplett, auch nicht so, dass in den Lostopf geschmissen werden.
Doch, oder? Die können in den Lostopf geschmissen werden, die können nächsten Monat wieder in den Ring geworfen werden, cool. Also was auch immer. Ich weiß nicht, wie erfolgsversprechend das ist, wenn einer irgendwie null Stimme hat. Aber man kann es probieren.
Ja.
Man kann damit machen, was man will, aber es ist keine Garantie mehr. Es gibt nicht mehr dieses von wegen, ihr zahlt euch jetzt viel Geld, ihr müsst die Filme gucken, sondern es gibt jetzt dieses System, ihr könnt jetzt mit wenig Geld euren Auftragsfilm besprochen kriegen.
Oder die zahlen halt Geld an die anderen Supporter, die dann dafür voten.
Das wäre eine Variante.
Kriegt er vielleicht ja gar nicht mit,
bisschen Mafia-Methode,
was da im Untergrund stattfindet. So.
Könnte sein, ja. Ist ein bisschen Mafia-Methode, aber könnte sein. Aber ist spannend, was da
oder
so.
Oder Klopper androhen. Manche wohnen ja im selben Ort oder in der Nähe. Ja, kann ja sein, dass dann irgendwie, keine Ahnung.
Wenn du nicht für den Film stimmst, dann...
Genau, gibt's aufs Maulkeule.
Adrian, wurde so dein Film... gewotet, ja? Hast du den Leuten Klopper angedroht?
Aber ich war ja aufmerksam bei deiner Intro gerade. Mhm. Du hast ja auch gesagt, ihr nehmt jetzt dann auch mit Freunden und Kollegen auf.
Ja.
Ich dachte es, ja, eigentlich beides zusammen.
Was?
Oder habt ihr, naja, dass die Kollegen eigentlich auch alle Freunde sind bei euch?
Nee, manche sind auch keine Freunde.
Ja, okay.
Manche sind nur Kollegen.
Wer ist kein Freund von euch?
Dennis?
Voll gemein.
Der erste, der mir eingefallen ist. Der ist ein Wichser, ja. Der pisst mir ans Bein, wo er kann.
Okay, ja, das hast du ja schon immer wieder
hated.
Gesagt.
Hated. Robzi ist auch ein Arschloch, ja. Mhm. Der ist auch einer, ist ein richtiger Fiesling. Also gibt schon ein paar, die würde ich nicht als Freunde bezeichnen.
Okay, alles klar.
Einfach,
Wisst ihr Bescheid? Ihr bleibt erstmal im Kollegenstatus.
Ja, ja, ihr seid Kollegen. Kollege, du, ich komm dir rüber. So.
Also ich meine, ist ja dann irgendwann Dennis von seinem, was war das, Werkstudent? Nee, Praktikantenstatus ja dann als Kollege aufgestiegen, kann man so sagen.
Ja gut, da hat er sich ja schon, das ist ja schon die erste Disqualifikation gewesen, dass er sich zu fein war, Praktikant zu sein und sagt jetzt so, ja, mir ist doch scheißegal, ich will jetzt eine eigene Episode haben. Ein eigenes Franchise.
Apropos eigenes Franchise, ja, der hört's ja auch, ich könnte ja auch da dann Lee weiterhören. Also ich glaube, heute ist der Tag, wo dann die Skateboard-Folge von uns erscheint.
Ja, stimmt. Heute, also während wir aufnehmen jetzt. Nicht
während
heute,
wir aufnehmen, genau, ja. Genau, ja, genau. Entschuldigung. Während wir aufnehmen. Und die
kurz
nächste...
Kurz mal zwischendurch reingeworfen.
Bitte.
Ganz großes Kompliment an diese Episode. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich eine Skater-Vergangenheit hatte. Das war ja noch bevor wir irgendwie...
Nee, aber es passt irgendwie zu dir auf jeden Fall.
Bevor wir uns kannten. Und insofern fand ich sehr schön. Und auch Dennis, der ja nicht so richtig im Thema drin ist, hat eigentlich alle Leute, die man erwähnen sollte, wo ich gedacht habe, okay, mal gucken, ob er den noch droppt.
Ja.
Und was er da über Stacy Peralta und Co. gesagt hat, also war schon Schlag meiner Jugend.
Ja, cool, Alter.
Und du weißt, ich bin ja recht chaotisch und auch in meinem Hundealter kletter ich auf Bäume und weiß nicht, mache irgendeine Scheiße und kletter auf so ein Klettergerüst drauf.
Gibst immer noch Arschbomben.
Ja, ich gebe immer noch Arschbomben, aber das Skaten ist tatsächlich eine Sache, wo ich gesagt habe...
Da hört der Spaß auf.
Ja, die Vernunft hat hier tatsächlich gesiegt. Also es reizt mich immer wieder, wenn ich so ein paar Kids irgendwie beim Skaten sehe irgendwo, da mir mal kurz ein Brett zu klauen. Aber das ist tatsächlich der Moment, wo ich sage, Alter, nee, du kannst da, ist nicht mehr cool. Ja. Also musst du aufpassen.
Ich mein,
und dann auch dieses, dieses Tony Hawk und so Gehate, so, weißt du, da kommt dieser Typ mit seinen Armschonern und Knieschützern und so, weißt du, und dann so als echter Skater, findest du natürlich, was ist das für ein Lappen, so, weißt du. Und irgendwann muss man sich eingestehen, dass er definitiv ein Guter ist, dass er Skills hat.
Ja, klar.
Aber damals so, weißt du, als wenn wir auf der Straße rumhingen, ohne Knieschützer und so, ist er natürlich für alle ein Lappen.
Ja, ich meine, du bist ja in der Innenstadt von Berlin groß geworden.
Ja, ja.
Da war ja schon immer rough. Ja?
Ja, voll.
Und wenn du da mit einem Kopfschoner oder was auch immer für einen Schoner angekommen bist, dann warst du ja gar nicht akzeptiert, Alter.
Ist ja auch so, was soll die Scheiße. Das ist immer noch ein bisschen in mir drin, also so beim Skifahren mir einen Helm aufzusetzen, ist mir immer noch ein bisschen zuwider, aber...
Naja, wenn da was passiert war, ist man mittlerweile erwachsen genug.
Aber ich bin halt ein Idiot in vieler Hinsicht, aber das Skaten war tatsächlich eine Sache.
Aber sag mal, hast du das jetzt hier irgendwie nochmal wahrgenommen die letzten paar Jahre? Gibt es hier irgendwelche Hotspots, wo immer noch geskatet wird? Weil ich nehme das gar nicht mehr wahr.
Nee, ist in Berlin tatsächlich ein bisschen zurückgegangen. Also in Barcelona ist tatsächlich die Szene noch sehr groß. Da siehst du viele Leute mit dem Skateboard unterwegs.
Cool.
Von A nach B. Aber in Berlin ist es tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Allein schon, wo diese Longboard-Welle dann so... durchgezogen war, da war ich ja schon so, weil ich dachte, Alter, diese schwulen Longboards, sorry, aber...
Ja. Ich meine, ey, Gedächtniskirche da auf dem Platz, da gab es ja immer Skater, Alter, die dann halt für ein paar Euro da ihre Show abgezogen haben.
Ja, stimmt. Aber gut, da gab es auch die BMX-Shows und so, das ist schon
genau.
Alles ein bisschen eingeschlagen.
Breakdancer, alles.
Ja, insofern eine Episode, die mich sehr gefreut hat und auch hier, dass ihr die Z-Boys erwähnt habt und auch die Doku dazu, die ich natürlich auch kenne und liebe und so.
Ja,
und,
cool, Alter.
Insofern... War cool. Und ein paar Filme waren ja bei, die ich noch nicht kannte. Also hier der Christian Slater sagt mir gar nichts. Oder Josh Brolin, das Ding kannte ich nicht.
Thrashing, genau. Gleaming the Cube.
Ja. Also
aber This Ain't California, hast du was von gehört vorher?
Da habe ich auf jeden Fall von vorher gehört, aber auch nicht gesehen.
Und, ja, der war ja ein Überraschungsfilm für Dennis und mich zusammen, Alter. Der war ja wirklich...
Fand's auch interessant, dass Maggie May von Rod Stewart, dass ich diesen Song schon Millionen Mal gehört habe, aber nachdem ich Dogtown Boys gesehen habe... Und der am Ende läuft, während er so sein Skateboard hier bearbeitet, sein Surfboard, glaube ich, wächst und so, fand ich den Song auf einmal mega. Mhm. Und dass Dennis dann meinte, dass er auch in der Doku auftaucht und insofern auch einen persönlichen Bezug irgendwie hat zu ihm, weißt du?
Ja, anscheinend.
Fand ich auch super interessant, weil ich dachte so, okay, wie genial ist dieser Song in dem Film eingesetzt, so, weißt du? Ich wäre niemals darauf gekommen, den im Soundtrack anzubauen, so Rod Stewart, sowas. Mhm. Und fand es dann mega geil und dann hat uns Dennis ja auch aufgeklärt, dass es auch ein bisschen persönliche Bezüge hatte und fand ich schon...
Ja.
Also gute Folge auf jeden Fall. Ich bin da sehr
gut danke, Alter. Und was ich ja eigentlich erzählen wollte, ist, die Folge kommt jetzt, ist schon draußen, wenn die dann hier released wird.
Ja.
Dann ist die nächste mit Bastarden auch eine mit Lee. Ja, da kriegt ihr ihn auch mal zu hören.
Nee. Die nächste ist die Masters of the Universe Folge, wenn ich mich
nicht täusche. Du hast vollkommen recht. Stimmt, Masters of the Universe. Danach kommt Lee dran. Ich
weiß, über sein Line-Up aus, als
ja, danke. Zu irgendwas muss der jetzt gebrochen sein.
Zu irgendwas, ja.
Und irgendwann.
Entschuldigung, aber.
Also, die Bewegtbildbanausen sind gut. Die kann man hören. Das sind auch gute Stimmen. Den hört man gerne zu. Und die sagen auch Sachen, wo man denkt, okay, das ist da auch eine scharfe Meinung hinter und so. Das will man ja auch, ne?
Ja.
Und Ahnung auch und so. Mhm. Das finde ich gut. Da bist du besser untergekommen als bei den Ossis da.
Kumpel von Mo, als Mo bei uns war, das ist seine Kritik. Also insofern hier von wegen hier deine Meinung, zu irgendwas muss der Zug brauchen. Ja, hör mal das Feedback hier von den Leuten, was du mit den Kumpeln ausnahmen.
Aber welche Ossis meint er?
Na, die Spoilbergs, mit denen er Mo immer aufnimmt. Das ist die in Spoilberg. Die hat er gedisst.
Okay.
Dass er hier besser aufgehoben.
Ja.
Darf ja auch hier mit mir aufnehmen demnächst.
Ja. Und wir ja dann auch mit dir im Juli. Ja? Im Juli wird dann, glaube ich, released, wenn wir ein Dreier-Special haben.
Richtig. Ich bin bei den Bewegtbanausen am Start und Lee ist bei den Bewegtbanausen am Start. Und
bei den Bastarden auch.
Nicht bei den Bewegtbanausen. Bei den Bewegtbastarden wollte ich sagen, richtig. Und da hört ihr nochmal. Da hört das Fußvolk auch nochmal den guten alten Lee Richter.
Ja, Mann.
Sehr cool.
Nicht so die Schnösel, die viel Geld für Abo-Pakete bezahlen müssen.
Ja, das stimmt. Und dann alle anderen. It's been a long time without you, my friend. Naja, okay.
Hast du schön gesungen.
Auf jeden Fall. Wir wollen ja heute noch über Filme reden, habe ich gehört.
Oder Serien.
Filme oder Serien werden heute rezensiert und ich genieße es. Wir sind jetzt wieder im regulären Rhythmus. Die Supporter-Specials sind vorbei. Das heißt, Folgen nur mit Auftragsfilmen und Losen, die aus der Supporterschaft kommen. Wir ziehen natürlich immer noch zwei Lose, die wir in einen von den Folgen oder in Support-Episoden irgendwie unterbringen. Aber sehr, sehr viel selbstgewählte Projekte. Insofern durfte ich mal wieder ein bisschen in mein Regal stöbern und gucken, was so auf den Streaming-Plattformen unterwegs ist und was es da so gibt. Und habe mich da umgesehen und konnte da mal ein paar Lücken schließen, weil das war tatsächlich primär die ersten 5 Monate von Januar bis Mai waren das wirklich fast nur Hausaufgaben irgendwie von den Leuten.
Ja, okay.
Dass wir da mal irgendwie vorankommen. Insofern, da war kaum Platz und jetzt habe ich auch mal Zeit, ein bisschen schon Rezensiertes zu sehen. Habe ich übrigens auch. Und zwar einen Film, den du rezensiert hast, habe ich jetzt mal nachgeholt und habe mir 9 Days angeguckt.
Oh Gott, 9 Days, was war das denn, Alter?
Was war das denn? 9 Days ist ein Film, wo ein Typ so verschiedene Seelen prüft, die dann ins Leben entlassen werden.
Ach, der, ja.
Und wo es einer dann schafft, nach diesen 9 Tagen praktisch neu geboren zu werden.
Ja. Den hatte ich in der Aufnahme bei Lee gebracht. Mit Lee zusammen, glaube ich.
Ach, das war mit Lee zusammen. Da war ich gar nicht dabei, ja. Okay.
Das war so Science-Fiction, Drama, irgendwie so eine wilde Mischung.
Ja, genau.
Sehr ruhig erzählt.
Gar nicht mal schlecht besetzt. Ja. Tony Hale, Zazie Beetz und so.
Ich erinnere mich. Auf jeden. Ja.
Und Lee meinte auch so, du hast ihn ein bisschen overselled. Ja. Also er hat ihm eine 7 gegeben, glaube ich, was okay ist.
Von ich glaube, ich hatte eine 8 gegeben oder
von
so.
Von dir hat er, glaube ich, eine 8 gekriegt. Mhm. Also in der Tabelle steht er 7,5 bei Letterboxd mit 4 Sternen. Weiß nicht.
Ja, ich runde ja immer auf.
Du rundest
7,5
auf.
Sind bei mir dann 4 Sterne.
Ich kenne das, weil bei Letterboxd habe ich auch ab und zu, da ist es auch nicht immer so genau das Doppelte oder genau die Hälfte von den Punkten, sondern du vergibst ja bei Letterboxd einfach, du hast ja 10 Punkte vergaben und in unserer Punktevergabe hast du 20. Das heißt, du hast ja viel mehr Nuancen und Feinheiten und Spielraum. Und deswegen ist meine Punktvergabe auch teilweise, wenn ich 7,5 gebe, kann das schon bei Letterboxd mal eine 8 sein.
Ah ja, oder 4 Sterne. Du variierst dann, du entscheidest dann.
Ich variiere nach oben oder nach unten, okay, genau. Cool. Bei mir ist es so ein bisschen gefühlsmäßig.
Ja,
aber ich kann das voll verstehen, wenn man das nicht.
Ich runde bei mir pauschal mal auf.
Du rundest pauschal immer nach oben auf. Okay.
Weil ich denke, ey, komm, Film hat verdient, Alter. Gib ihm.
Ja, von mir hat er eine 6 bekommen.
Ja. Ja, ist doch okay.
Ich finde, der war ein bisschen. Also er wollte ein bisschen deeper sein, als er letztendlich war.
Der ging ein bisschen lange, oder? Der ging ja schon auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 110,
2 Stunden.
2 Stunden sogar.
Ja, der ging 2 Stunden.
Ja, ja.
Und ich fand ihn, ehrlich gesagt, ein bisschen ein kleines Rip-Off von Afterlife, von diesem Kurela-Film, den ich gesehen habe.
Ja.
Kennst du den?
Ich habe den noch nicht gesehen.
Den hast du nicht gesehen. Weil da geht es ja darum, dass Leute, die praktisch sterben, nochmal irgendwie ein tolles Erlebnis, was sie irgendwie schon mal erlebt haben, irgendwie durchleben. Und das kam ja in 9 Days auch vor, dass sie mal ein Erlebnis nochmal irgendwie, bevor die verabschiedet werden, dürfen die sich dann nochmal, wird dann nochmal irgendwie, nochmal, wie heißt das?
Revue passieren lassen? Oder?
Naja, es wird dann nochmal so rekreiert. Ich glaube, das ist nicht das Wort, was ich gesucht habe.
War das der Clint Eastwood-Film?
Welcher?
Nee, was hast du gesagt? Korea?
Der ist von Koreeda.
Koreeda.
Von diesem, von diesem Regisseur, der auch hier, der Shoplifters und so gemacht hat.
Ah, der, okay.
Von dem ist Afterlife.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ah, den hast du uns ausgeliehen, glaube ich, damals.
Ja, kann sein.
Ja. Und cool. Nein, das hat mich schon stark daran erinnert, wo ich gesagt habe, ja, ein bisschen geklaut ist der auch noch. Also es sorgt alles bei mir so für Abzüge. Also war okay, aber so.
Ich habe auch viel Geklautes dabei. Also in dem Film, den ich dann zuerst bringe.
Viel Geklautes. Muss da nicht unbedingt schlecht sein?
Ja.
Scary Movie klaut ja auch viel und es sind trotzdem alles 10-Punkte-Filme.
Hast du den letzten gesehen? Teil 7?
Den ganz neuen?
Mhm.
Läuft der schon?
Ne, der lief im Kino vor einem Monat?
Was?
2 Monaten?
Scary Movie läuft das noch an diesen Monat.
Entschuldige, Scream meine ich, Alter.
Ach so, wie du bist bei Scream?
Ich bin beim Original.
Ich habe die ganze Zeit von Scary Movie geredet. Was, der läuft doch noch gar nicht.
Ich habe verrallt.
Ich habe die 9 Teile noch gar nicht gesehen.
Okay.
Der letzte 7. ist 4.
Ah, okay, krass.
Der letzte, den ich kenne, ist Scream 4.
Okay.
Also das heißt, diese ganz lange Pause, wo dann Jenny Ortega und so, die kenne ich alle nicht.
Okay.
Kein gesehen von denen. Mhm. Bringst du einen von denen heute?
Nee, aber ähnlicher Beritt.
Ah, ähnlicher Beritt, okay. Wir sind gespannt. Wer soll denn anfangen von uns? Das ist ja immer noch on the fly. Können wir das
hier
entscheiden?
Kann ja gerne Start machen, Alter.
Machst jetzt Start.
Auch da wieder im Kino war ungefähr anderthalb. Also ich habe ein bisschen altes Zeug mitgebracht, was ich einfach mal auch verwurschteln wollte.
Okay.
Und den hat noch keiner von euch gebracht. Kennst du Lee Cronin?
Lee Cronin? Hier
wieder einen Lee.
Ja, kenne ich. Lee Cronin kenne ich tatsächlich.
Bei was klingelt da was?
Okay, Hugh Cronin ist der Schauspieler aus Cocoon. Den meinen wir nicht, aber Lee Cronin habe ich definitiv auch gehört. Ich habe da irgendwas Horrormäßiges im Hinterkopf.
Ja, genau, in dem Metier ist er unterwegs und der hat auch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Der hat ein paar Kurzfilme gemacht und sein Langfilmdebüt war dann 2019 The Hole in the Ground. Den hast du gesehen und fandst du ziemlich kacke, laut Letterboxd-Bewertung.
The Hole in the Ground, Alter, den habe ich gesehen.
Ja, erinnerst du dich? So nee. Ganz vage mit der Mutter, die alleinerziehend ist mit einem Jungen, die dann irgendwo rauszieht in so ein weiß nicht, Kaff am Waldrand und mitten im Wald ist da irgendwie so ein wahnsinnig tiefes Loch und irgendwie zieht es die, glaube ich, so, ist auch schon bei mir ewig her. Ich habe den damals relativ aktuell gesehen, als er rauskam.
Wirklich, da klingt ja gar nichts. Ist das irgendjemand Prominentes, der da mitspielt?
Boah, die Mutti, die kennt man auf jeden Fall. Ich habe aber vergessen, wer das war. Mhm. Aber was du auf jeden Fall dann auch bestimmt danach gesehen hast, das war dann nämlich der zweite Langfilm danach, war 2023 Evil Dead Rise.
Ah, klar, Lee Cronin, Evil Dead Rise, logisch.
Und damit hat er sich ja schon auch ein bisschen mehr Namen gemacht, behaupte ich mal.
Okay, The Hole in the Ground habe ich nicht gesehen.
Ach, den hast du nicht gesehen. Nee. Oh, da habe ich es halt schon im Kopf.
Den habe ich weder gelockt noch gesehen. Also
dann war das möglicherweise Dennis, der den.
Das ist einfach nur Scheiße eine, wie heißt das? Eine Verleumdung. Dass du sagst, ich habe den schlecht bewertet und fand ihn richtig scheiße.
Kennst du das?
Und wolltest die.
Mit so Flurfunk?
Ja, ich verstehe schon. Wolltest die Hörerschaft gegen mich aufhetzen, weil das ein krasser Film ist und in der Horrorlandschaft super beliebt. Und jetzt sagst du, ja, Ali, deine Rezension damals, fand ihn richtig scheiße und so.
Ja.
Nee, mich kannst du da nicht reinziehen in diese, in eurer Bewertungssuppe da zwischen.
Hast doch gerade das gelöscht, dass du den Film gesehen hast.
Gelöscht?
Ja, nee, das Vlogging.
Nee, habe ich nicht. Hab einfach nur geguckt.
Gut, also dann
aber
kann
Evil Dead Rise kenne ich.
Wie fandst du den?
Den fand ich gut.
Den fandst du gut, ja. Wir hatten den auf dem Fantasy-Filmfest ja gesehen. Mhm. Da hatte ich doch zufällig, mit Erik war geplant, Pascal, der hier mal ja auch zu Gast war in der Anfangszeit, den hab er ja zufällig getroffen. Erik war ja richtig on fire danach für den Film. Mhm. Ja, ich fand den ja auch cool. Ich habe den, glaube ich, 8 Punkte gegeben. Ich habe es ja auch sehr gefeiert, dass er da fanmäßig so eine Käsereiben, so eine Vierkantreiben
so
verteilt haben,
eine
kleine,
Mini,
genau,
Mini-Dinger,
mit Evil Dead Rise Aufdruck dann oben drauf.
Hast du eine bekommen davon, ja?
Bitte?
Hast du eine bekommen davon?
Ich habe ja sogar 2, 3 irgendwie abgegriffen und habe dann gleich bei eBay die vertickt.
Ach, du hast die gleich vertickt? Jetzt wollte ich fragen, ob man damit gut Käse reiben kann, weil das sind ja eher kleine Portionen.
Gar nicht. Und das Ding war, wir hatten so eine kleine zu Hause für die Reise, Campingurlaub zwischendurch mal übers Wochenende.
Okay.
Obwohl Nathalie und ich keinen Campingurlaub machen. So.
Die ist aber zu klein, ja.
Ja, du kriegst da vielleicht halt für so einen kleinen Teller, kriegst du dann nach einer Stunde genug Parmesan. So.
Nach einer Stunde? Ja. Hast du mal probiert, ob man damit auch jemanden verletzen kann?
Mit der Kleinen glaube ich nicht.
Mit der Kleinen geht's nicht.
Das ist ja dann die Referenz bekanntermaßen für den Film Nummer in Groß kommt da zum Einsatz. Ja, auf jeden Fall hat sich mit dem Film halt Lee Cronin dann Namen gemacht. Und ich kannte halt nur das Plakat von The Mummy. Das ist der Film, den ich heute bringe.
Oh,
okay. The Mummy, die Mumie, Originaltitel ist auch, eigentlich war The Mummy und dann gab es aber so ein bisschen Hickhack, weil viele dachten nach dem Trailer und Kinoplakat, das ist doch bestimmt Fortführung der Reihe mit Brandon Fraser, cool. Und dann
könnte
auch
mit Tom Cruise Verwirrung sorgen, weil der hat ja auch einen Film, der The Mummy hieß.
Richtig, weißt du? Und dann hatte sich das Studio halt dazu entschlossen, okay, und der Produzent halt auch, dann lass uns, also Jason Blum war das, lass uns doch bitte den Namen Lee Cronin hinzufügen. Deswegen Lee Cronins The Mummy. Mhm. Und ich dachte, okay, das ist so irgendwie auf
Robert
dieser
Eggers
Welle.
Robert Eggers Nosferatu lässt grüßen.
Ja, voll. Und ich dachte, so ein Klassiker wird dann halt irgendwie geremaked, nochmal aufleben lassen. Und inhaltlich ist es aber dann doch anders gewesen als die Filme, die Klassiker, die man halt schon ein bisschen kennt.
Okay. Aber ist ja gerade schon eine Welle, was die Universal Horrorfilme angeht und die Remakes, weil hier Wolfman wird ja nochmal verfilmt.
Ja.
Kommt ja auch nochmal eines Jahres, ich glaube von Eggers.
Ja.
Also stimmt, ist ja jetzt eine krasse Welle, weil ich glaube hier, Luc Besson hat auch eine Dracula-Version eine neue gemacht.
Ja.
Und irgendwie diese ganzen Horror-Ikonen der 30er Jahre kriegen alle nochmal irgendwie eine Frischzellen.
Genau, nachdem nichts mehr von den Hammer-Studios kam.
Ja, bisschen einfallslos, aber gut.
Ja, und so auch dieser Film etwas. Mhm. Also, ja, sein dritter Langfilm. Mich hat es halt einfach überrascht, dass sie da seinen Namen dann auch als, ist ja schon irgendwie eine krasse Aussage, wenn du als Regisseur Name dann den Filmtitel auch gleich mitträgst, so, dann ist es irgendwie prägend und weiß nicht, willst hier keine Wertung abgeben, fand ich aber ein bisschen übertrieben.
Okay.
Wir folgen hier erstmal einer Familie, der Familie Cannon, hat mich natürlich erstmal gefreut, ja, Cannon Pictures und so weiter.
Mhm.
Auf diesem qualitativen Niveau hat der Film sich leider nicht bewegen können.
Leider nicht. Das sagt auch nicht jeder.
Und wir sehen hier Jack Rayner. Den mag ich ja eigentlich. Mhm. Ja, kennst du ja natürlich vor allem aus Midsommar, aber auch wahrscheinlich auch vielen anderen Filmen. Midsommar ja, war für mich dann halt prägend.
Da war er aber tatsächlich sehr schlecht in Midsommar, wie ich finde. Also er ist eins meiner Lowlights von Midsommar gewesen.
Ja.
Weil Florence Pugh spielt ja da richtig krass auf und Jack Rayner fand ich ja ziemlich schlecht.
Ja.
Aber der war ja auch zum Beispiel der große Bruder bei Sing Street.
Ja.
Und da wiederum mochte ich ihn.
Ja.
Also der hat in einigen Filmen mitgespielt, wo ich ihn gut fand, aber im letzten Mal fand ich ihn richtig schlecht.
Er ist durchwachsen, Alter. Geht mir genauso. Ich sehe den eigentlich ganz gerne. Ich finde, der sieht halt irgendwie charismatisch aus. Mhm. Hat da hier in dem Film halt auch wieder einen Bart. So.
Er sieht charismatischer aus, als er ist.
Hier ist er halt auch nicht wieder diese Schauspiel, so eine Schauspiel-Koryphäe, sondern ist halt durchwachsen, wird irgendwie so dahingespielt. Wer mir ein bisschen besser gefallen hat, ist die Mutter, Larissa Cannon, gespielt von Laia Costa. Klingelt da bei dir was, wenn du den Namen hörst?
Nee, hat sie mal Pornos gedreht?
Nee, die hatte Victoria in Victoria gespielt, die titelausschlaggebende Frau.
Ach,
die
in dem deutschen Victoria war sie Victoria.
Genau.
Okay.
Und den habe ich ja erst vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen, deswegen hatte ich die halt noch einigermaßen präsent und habe sie ja auch in Victoria schon gefeiert, was sie da abgeliefert hat.
Die spielt jetzt schon Mütter, ja?
Die spielt da eine Mutter,
ja. Victoria war ja noch relativ jung, oder?
Ja, und das ist ja auch das Ding, Jack Rayner ist jetzt auch nicht so der mega alte Typ.
Eben, ja.
Und die Kiddies da in dem Film sind dann halt auch im Teenie-Alter später. Startet aber erstmal, wo die noch ein bisschen jünger sind, haben zwei Töchter und einen Sohn, Maud, Sebastian und Katie. Und Katie gerät halt in so eine Fänge der Nachbarin. Also die sind in Kairo angesiedelt, in Ägypten, weil er als Journalist da einfach einen Job hat und Nachrichten bedient. Und Mutter verbringt halt mit Kiddies natürlich dann auch entsprechend Zeit zu Hause. Die haben dann ein schönes großes Haus gemietet mit schönem großen Garten, so mit so einem Innengarten, dicht bewachsen, wo man halt auch nicht sofort alles sieht, was da am Start ist. Und Katie wird halt eines Tages spielt da im Garten, angelockt von der vermeintlichen Nachbarin, die, da irgendwie was im Schilde führt. Man weiß, da ist irgendwas im Gange und versucht sie halt mit Schokolade anzulocken. Ja, Katie ist mal skeptisch.
Okay. Wie alt ist Katie?
Boah, wie alt ist die da? Ich glaube so
17.
Nee, dann später ist sie 17, als sie mal aufgegriffen wird.
Okay.
Ich glaube, wir sprechen über einen Zeitraum von so ungefähr 10 Jahren. Die ist so 7, 8 ungefähr. Und greift dann doch bei der Schokolade zu und zack, wird sie halt gecasht. Und Jack ist zu Hause am Start und wundert sich dann halt, Charlie ist am Start, wo die Tochter ist. Und begibt sich halt auf die Suche und sieht dann halt im Garten so das Spielzeug, was da rumliegt und entdeckt dann halt da in dem Zaun irgendwie ein Riss, wo halt Katie entführt wurde und sieht halt noch in dem Moment da jemanden wegrennen und versucht halt hinterher zu sprinten. Und wie es natürlich der Zufall so will, ist in Kairo in dem Moment Sandsturmalarm am Start und die Gassen, wo er halt dieser Frau hinterher rennen darf, werden halt immer undurchdringlicher und uneinsehbarer. Und natürlich ist da ziemlich viel los auf den Straßen von Kairo, spätestens nachdem man Indiana Jones gesehen hatte, weiß man das, dass da immer viel am Start ist. Und so verliert sich das natürlich. Und was natürlich die Familie in eine tiefe Familienkrise stürzt und sie nach diversen erfolglosen Suchaktionen dann irgendwann auch in die USA zurückkehren, da dann irgendwie halbwegs versuchen normal ihr Leben zu leben, um dann nach einer Mitteilung von der örtlichen Polizei, die sie da halt auch natürlich immer davor, also die Polizei hat dann irgendwie denen auch unterstellt, dass sie vielleicht hinter dieser Entführung stecken. Also gab es halt auch nicht viel Anhaltspunkte, um da auf Dauer zu bleiben. Mhm. Meldet sich halt dann die engagierte Polizistin, also so ein Doppelpack, und sagt halt, ey, ist auf einmal aufgefunden. Und ist halt in einem sehr komischen Zustand aufgefunden. Ist da dann auch in der Klinik, muss kurz den Doktor droppen, Dr. El Said, der von Tim Saifi gespielt wird. Kennst du ihn zufällig?
Nee.
Ist Timur Seyfettin Ölmez, deutscher Schauspieler. Also Gesicht bestimmt schon irgendwo gesehen.
Das ist der falsche Bastard, hier zu sitzen. Ihr kennt den wahrscheinlich.
Macht viel, echt, also hat echt viele Aufträge. Ich habe den nicht gesehen, aber du hast wahrscheinlich damals auch, wurdest auch so wie ich drangsaliert von dem Trailer zu Die Känguru-Chroniken und dem zweiten Teil im Kino damals, ja auch schon ein bisschen der hat ja zum Beispiel mitgespielt, ja, aber auch in wahnsinnig vielen Produktionen und
ich
hab wie gesagt.
Teil sogar gesehen.
Du hast den sogar gesehen, Alter. Ja. Das ist schon hart. Wie kam es denn dazu?
Ich habe, das war das erste Hörbuch, was ich gehört habe. Weil ich war auf dem Weg nach Tschechien zu pokern und war vorher bei Chris und Toni gewesen, also seiner Freundin. Ja. Und die haben mir so Hörbücher gegeben, weil sie wussten, ich bin mit dem Auto lang unterwegs. Sie meinten so, ja, probier doch mal die Hörbücher. Und dachte ich so, okay, ist eigentlich eine coole Variante, sich so die Fahrt zu verbringen. Weißt du, da war ich noch nicht so auf dem Podcast-Trip. Das war so schon ein paar Jahre davor, bevor ich über Podcasts für mich entdeckt habe. Und da habe ich die Känguru-Chroniken halt irgendwie als Hörbuch gehabt. Mhm. Hab das da so durchgehört, fand es irgendwie ganz witzig, hab mir deswegen auch den Film angeguckt.
Ja.
So kam das. Fand den Film aber nicht so doll. Drücken wir es mal so aus.
Ja,
obwohl unser Kumpel Jan Kronauer ja am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ich weiß nicht, beim Sequel oder.
Das wusste ich gar nicht, Alter.
Oder beim ersten Teil, aber war ja noch dran beteiligt. Die sind ja befreundet.
Ja, geil. Ne, das ist ja, obwohl ich den Trailer wirklich so ultra scheiße fand, so unlustig. Naja, auf jeden Fall ein Face, was man kennt, und ich will den Namen droppen, weil er eben Deutsch-Türke ist und gern gesehen ist. So. Was halt gefunden wurde, ist Katie in einem antiken Sarg. Der wurde nämlich in einem Flugzeug transportiert und das Flugzeug ist mitten im Dschungel abgestürzt und dort wurde er dann halt entdeckt mit Katie an Bord in diesem Sarg und wurde dann natürlich sofort in diese Klinik gebracht.
Warte mal, was für ein Dschungel?
Wo sind wir jetzt? Das weiß man nicht. Man weiß halt nicht, was mit der Tochter passiert ist. Man hat einen Cut, die Eltern sind in den USA.
Okay.
Es gibt den Cut, wir sehen Flugzeug. Abstürzen im Dschungel. Dieser Sarg ist da halt am Start, der offensichtlich an Bord dieses Flugzeugs war.
Okay.
Und dieser Flugzeugabsturz bleibt halt nicht unentdeckt. Die Piloten sind halt tot, aber der Sarg ist am Start. Sarkophag ist es, um genau zu sein. Und darin befindet sich halt Katie in diesem antiken Sarkophag.
Ich verstehe. Lebendig. Okay, das passt ja nur nicht zu Ägypten und zu geografisch jetzt. Dass da irgendwie im Dschungel ein Flugzeugabsturz, dachte ich so.
Lebendig, aber halt in so einem katatonischen Zustand. Das heißt, total weggetreten.
So wie Lee, wenn ich einen Witz mache.
Ja.
Kann man vergleichen.
Nur Lee ist wahrscheinlich weniger bissig.
Ja.
Weil die hat halt so null Schmerzempfinden.
Mhm.
Die wirkt halt auch echt so malträtiert. Offene Wunden. So Auge ist halt zugefallen. Und wie gesagt, sehr abstinent. Und natürlich werden dann halt erstmal verschiedene Untersuchungen vorgenommen in der Klinik. Aber ey, Herzschlag ist top. Allgemeiner Gesundheitszustand ist bis auf das Aussehen halt auch top.
Mhm.
Also Freigabe für die Family, ihre Tochter nach Hause zu holen. Family reist halt zurück nach Ägypten und nimmt sich natürlich der Tochter an. Und dadurch, dass die aber so apathisch ist, können halt ihre beiden Geschwister, die natürlich jetzt auch im jugendlichen Alter sind, einfach null mit ihr was anfangen, weil da auch nichts kommt. Im Gegenteil, spitzt sich halt immer mehr zu, dass sie halt, dass Katie, der einzelne Familienangehörige, die Oma ist dann eben auch mit eingezogen ins Haus, um zu helfen, also die Mutter der Mutter. Die wird dann auf einmal so angefallen von ihr, ja, irgendwie so in die Schulter gebissen. Und so passieren halt immer irgendwelche komischen Stories, dass nachts sich, dass man da irgendwelche Geräusche hört, irgendwelche in den Gängen Renngeräusche und so weiter. Und immer wenn nach Katie geguckt wird, liegt sie da eigentlich apathisch im Bett, im Dämmerzustand, so freakig mit Blick.
Und der Vater fragt:
Hast du Sodbrennen? Du siehst so sauer aus.
Sagt er sowas zu ihr?
Nee, der Vater ist da noch der Liebevollste in der Familie und will sie natürlich da null aufgeben. Ja, für sie war das auch natürlich so die geliebte Tochter, die jetzt endlich wieder am Start ist.
Aber
und
anders
das ist halt auch das, ja, aber das ist halt auch das Ding im Film. Boah, die machen halt alles für die Tochter, was man natürlich verstehen kann, aber das passieren halt innerhalb von kürzester Zeit die komischsten Sachen, dass sie das halt auch nicht in Frage stellen, Alter. Mhm. Und es wirkt halt immer wieder sehr konstruiert, ja, dass die Lage sich da immer weiter zuspitzt und dazu wenig irgendwie das in Frage gestellt wird, dass die Tochter als 17-Jährige so lange verschwunden ist und unklar ist, was passiert ist. Und offensichtlich hat die ja nicht nur ein Ding an der Waffel, sondern ist halt irgendwie böswillig und wird aber halt auch einfach normal weiter behandelt, ja, als wenn es das geliebte Kind ist, wo nichts passiert ist.
Okay.
Ja. Und
fandst du komisch? So, das Blut.
Nee, auf Dauer. Es wird halt lange erzählt.
Du hättest 2-3 Tage dir das angeguckt und dann hättest du sie.
Nee, das streckt sich halt durch einen längeren Zeitraum. Nee, aber dass halt auch da nicht in Frage gestellt wird, dass sie eben die Oma krass attackiert, zum Beispiel. Oder so plötzlich ein riesen Hautfetzen abfällt. Ja, da wird sich halt kurz geekelt. Das ist halt auch das Ding. Der spielt halt viel mit dem Ekel, mit der entsprechenden Soundkulisse. Die ist natürlich ganz cool. Ist aber halt auch mit ein bisschen Jumpscares versehen und eigentlich ja, ein Horrorfilm, wie man es halt schon tausendfach gesehen hat, Alter.
Vom Fließband, ja.
Rat halt nicht neu. Die ägyptische Kulisse ist halt ganz cool, aber spielt halt auch so wahnsinnig viel dann in diesem großen Haus. Hast nicht viel Szeneriewechsel. Und Alter, das Ding geht halt 134 Minuten, ist halt deutlich zu lange an mich.
Das hört sich auf jeden Fall auch lange an.
Ja. In Deutschland hat er ein FSK 16 Rating bekommen, Rated R in USA, in vielen anderen Ländern ist halt ab 18 freigegeben, was wahrscheinlich einfach wirklich aufgrund dieser schon ekelhafteren Gore, ein bisschen Gore ist halt dabei, ein bisschen. Das ist halt so eine Mischung. Und ey, wenn ich dir halt den Namen sage, James Wan, als einer der Produzenten, kennst du von...
Saw und so, ja, klar.
Von hier Dingsbums...
Conjuring.
Genau.
Insidious.
Conjuring. Also ne, solide Horrorfilme, die aber ganz klar auf Erfolg der Masse an der Kinokasse aus sind.
Ja, das ist halt das Blumhouse-Prinzip, ja.
Ja, genau, kein Risiko Budget, eingehen. Genau, Budget ging her, $22 Millionen geschätzt.
Ja, das ist schon für Blumhouse auf jeden Fall Verhältnisse wäre das schon ein Blockbuster.
Ja, aber ey, die Rechnung ging halt auf, so hat über 90 Millionen bisher eingespielt.
Ui.
Und ich glaube, damit spekuliert ja dann auch so eine Produktion, ne, dass da irgendwas Bestimmtes eingefahren wird. Ach genau, ich wollte noch den Detective erwähnen, der da ermittelt. Das May Kalamavi hatte in Moon Knight mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hattest, die Marvel-Serie Moon Knight.
Nee, die habe ich nicht gesehen. Die hat, okay. Über die hat Lima berichtet.
Aber. Ah ja, da spielt sie nämlich Leila El-Faluli. Fauli, so. Jo, also plätschert echt vor sich hin und ja, ey, das Ende ist jetzt auch, es ist okay, aber schon deutlich bessere Horrorfilme in Summe gesehen. Also, hat mich jetzt im Rückblick nicht gewundert, dass du den Film jetzt nicht so auf dem Schirm hattest und Lee Cronin jetzt auch nicht unbedingt, ja, wo dir ja sofort die Alarmglocken angegangen sind.
Also der 10-Punkte-Mumienfilm scheint immer noch nicht erfunden worden zu sein oder gedreht worden zu sein, weil da ist keiner von denen, die ich bis jetzt gesehen habe. Und insofern Lee Cronin, ja, mit Evil Dead Rise definitiv einen guten Film gemacht, aber alles andere, was er sonst so gemacht hat, scheint ja noch ein One-Hit-Wonder zu sein.
Da war ja auch nicht viel. Ja, The Hole in the Ground, ich fand ihn okay, der war solide. Ich glaube, ich habe den 5 Punkte oder so gegeben, aber ich hatte in meiner Letterboxd geguckt, die in meiner Bubble, und es sind ja nicht so viele, waren dann halt, ja, also ein Erik war, glaube ich, bei 2 Sternen, dann war das, glaube ich, Dennis, nicht du, was ich fälschlicherweise im Kopf hatte, der bei 1,5.
Und Erik ist ja normalerweise sehr, sehr, ja, stimmt, 2 Sterne, der ist ja normalerweise sehr, sehr versöhnlich dabei.
Ja.
Adam 2,5, Adrian 2,5, hier aus unserer Bubble.
Ja, und bei The Mummy, ich glaube, Erik hat den schon gesehen, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, der war jetzt da auch nicht so angetan bei dem Ding.
Gucken wir mal bei The Mummy rein, weil wir erwähnen ja auch gerne, shame ja auch gerne die Bubble. Vielleicht, dass hier jemand bei dem 5 Sterne gibt, dann shame wir diesmal umgekehrt. Aber
unbedingt.
Nee, das ist alles so 2,5, 2 Sterne, 3 Sterne. Achso, du hast auch schon bewertet. Siehst du, jetzt habe ich deine Bewertung gesehen.
Ah, ja.
Verdammt.
Naja, ist ja egal.
Verdammt. Aber hätte ich auf jeden Fall auch getippt in der Richtung.
Okay.
Ja, du stehst hier mit 2,5 drin.
Ja. Wer weiß, ist ja vielleicht ein halber
Adrian Punkt mit 3,5 ist recht positiv hier rausgegangen.
Mm, krass.
Wie sieht's denn mit CGI aus in dem Film? Ist das störend
das
oder ist
halt
das gut?
Das ist halt das Ding. Es ist halt eine Mischung. Aber wenn es hart auf hart kommt, also viel mit diesen Body-Effects, das ist schon, das ist dann schon, ja, real.
Mhm.
Die sehen auch ganz cool aus, wie gesagt, auch vor allem mit der Geräuschkulisse. Aber das CGI, was man dann zu sehen bekommt, ist halt auch wieder Grütze. Also allein dieser Sandsturm, wo dann sie bei der Entführung verschwindet mit der Kleinen.
Boah, nicht so ikonisch wie bei Brendan Fraser?
Nicht so ikonisch.
Mit diesem Sandsturm
schon
und dem Maul
lange
und so.
Her leider. Ich muss mir die unbedingt mal wieder geben. Aber
ja, musst du machen, weil kommt ja neuer Teil.
Gecatcht.
Er dreht ja gerade und bringt sich in Form.
Ja.
Hat er bei Social Media gepostet, dass er versucht, sein Ü50-Körper mal wieder zu trainieren für den Teil.
Ah ja, ja cool, Alter.
Ja.
Schön vom Fettsuit wieder in den Bodysuit.
Ja, auch ohne Fettsuit hat er definitiv ein paar Kilos mehr als zu der Mumien-Trilogie-Zeit.
Jo, ja, so viel zum Film, Alter. Also okay. So viel würde ich auch gar nicht mehr über Lee Cronin verlieren wollen. Also Junge, du hast bei mir erst mal wieder ein bisschen verkackt. Dein vierter Film muss jetzt schon wieder echt deutlich besser werden.
Hast bei Dave verkackt, Alter. Wenn man bei Dave verkackt, dann verkackt man da eine ganze Weile.
Naja, das, so stimmt das nicht. Ich bin vergesslich geworden.
Ja, eigentlich bist du ja nicht so nachtragend. Ja,
und ich check ja auch nicht verpassen. Immer ab, welcher Regisseur jetzt was rausbringt. Ja, wahrscheinlich gucke ich mir einen Film an und dann, okay, von Lee Cronin. Naja,
ist ja, mit deiner Eingangsfrage hast du ja meine Achillesferse getroffen, weil ich bin mit Regisseuren auch nicht so gut wie mit SchauspielerInnen. Insofern. Ich wusste, ich kenne den Namen von irgendwer, logisch. Ja, jetzt im Nachhinein denke ich, na klar, ist der Typ, der Evil Dead Rise gemacht hat.
Ja,
aber
hätte ich gefragt.
Kann ich irgendwas nicht abrufen.
Ja, nee, ich auch nicht.
Okay.
Ja, hau ich Punkte raus, wa? Oder willst du noch was wissen?
Nee, hau mal Punkte raus.
Bei IMDb, bei einer unglaublichen 6,3, hat der Film auf jeden Fall nicht verdient. 47er Metascore, trifft schon eher. Letterboxd ist da auch eher kritisch unterwegs, bei einer 2,7.
Mhm.
Ich bin bei.
Wenn du ein bisschen versöhnlicher wärst, würdest du diese 2,5, die ich jetzt hier gesehen habe, natürlich könntest du die auch aufruhen auf 5,5, aber ich glaube, es ist dann trotzdem das Doppelte und tippe auf 5 Punkte.
So sieht's aus, mein Lieber.
Jawohl.
Es hätte, ich runde ja auf, also es hätte dann eine 4,5 sein müssen.
Hä?
Ich runde auf. Ich hätte eine 4,5 vergeben können in meiner 10er-Skala und dann runde ich ja auf 2,5 Sterne.
Ach so, meinst du?
Ja, ja.
Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Mensch, da war's ja. Hätte ja doch mal zu mir die Hose gehen können.
Ja, mein Gott, ist ein Horrorfilm mehr, der mich dann auch teilweise unterhalten hat.
Mensch,
so schlimm,
Alter, dein Punkteraten All-Star-Team, Alter, haben ja bei Letterbox einfach mal die Punkte gelockt und so alles, Alter. Was schickst du hier für Leute ins Rennen? Das ist ja easy Nummer hier für mich.
Ja.
Easy Nummer.
Das Gute ist, das zweite ist eine Serie. Mhm. Die konnte ich also bei Letterbox nicht loggen.
Aber es wird ja addiert. Also diesmal ist es ja so, dass es punkteübergreifend, episodenübergreifend werden die Punkte dann praktisch zusammengezählt. Das heißt, der nächste Gast ist Hoffi.
Mhm.
Und du, Hoffi und dies Punkte werden praktisch zusammengezählt und meine Punkte werden zusammengezählt. Mhm. Also insofern ist natürlich noch easy. Erste Episode diesen Monat. Alles drin, auch mit dieser Punktlandung. Na gut, ich bleib meinem Genre, würde ich sagen.
Geil.
Und du bist ja auch bekannt dafür in diesem Podcast, dass du so Sachen wegrezensierst. Das sind so Sachen, die wir jahrelang vorbereiten, wofür wir uns trainieren.
Ja, ja.
Dass komm, du dann ankommst und sagst.
Jetzt kommst du mit der Parte 3, oder?
Ich mache jetzt der Parte 3 einfach mal, obwohl wir so 7 Leute schon angekündigt haben, die irgendwie mit uns ein Special machen, was 9 Stunden geht. Aber ist okay. Anchorman 1 und 2 in 10 Minuten abgehandelt und so weiter. Das ist Classic Dave-History bei den Bewegtbepanos.
Ja, aber Anchorman war ja zum Zeitpunkt, da gab es noch nicht so viele Folgen.
Dachtest du, könnte sein, dass nächste Woche vorbei ist mit den Banausen?
Nee, ja, das sowieso, das denke ich ja immer.
Und jetzt im 7. Jahr.
Im 7. Jahr.
Das verflixte 7. Jahr.
Und ihr kanntet ihn ja schon, ja, dass ihr irgendwann Rewatch macht. Und da war das ja gar nicht so krass noch zu dem Zeitpunkt mit Losfilm, Lostopf und Auftragsfilm.
Das ist ja alles locker.
Deswegen dachte ich, ey, ich liebe euch, ihr liebt Komödien, also gucke ich mal endlich Anchorman.
Ja,
war
ja,
natürlich, okay. Klar, rückblickend immer länger drauf.
Und
Leo
und ich hätten natürlich dann, wir hätten wahrscheinlich ein 4-Stunden-Special draus gemacht.
Ja,
das
ja.
Bei den Teilen, bei dir war es in 10 Minuten irgendwie.
Und niemand hätte es gehört. Und in den 10 Minuten konnten wir halt alle drei sagen, wie geil der Anchorman ist.
Gut, stimmt schon. Also hindert uns nicht daran, eventuell den nochmal zu rezensieren, werden wir sehen.
Ja, klar.
Aber was du ja hier auch gerne gebracht hast, sind ja so Serien, oder nicht Serien, sondern du hast so bestimmte Sachen immer wieder eingestreut. So wie Alessandro zum Beispiel immer wieder die Paranormal Activity Teile mitgebracht hat und die Reihe voll gemacht hat, kamst du ja immer wieder mit Stephen King Verfilmungen.
Ja, auf jeden.
Und da dachte ich, okay, jetzt mache ich mal Stephen King Verfilmung, wenn ich schon mit Classic Dave aufnehme.
Cool.
Und das ist ein Buch, das ist wahrscheinlich der Autor, den ich tatsächlich am meisten gelesen habe in meinem Leben, weil ich habe ja schon einige Bücher gelesen, aber auch nicht allzu viel. Mhm. Aber in meiner Jugend habe ich sehr viele Stephen King Bücher gelesen und eins hat mich in den 90ern ziemlich weggeblasen. Und das fand ich richtig geil. Und die Verfilmung von diesem Buch habe ich mir jetzt angeguckt und die kam bei dir offensichtlich nicht so gut weg.
Oh.
Wenn ich mich nicht bei Letterboxd verguckt habe, hast du dem 2 Sterne gegeben. Mhm. Und das Buch, was ich gelesen habe damals, hieß Das Spiel. Und das wurde verfilmt für Netflix unter dem
Namen
Gerald's Game. Mhm. Und den habe ich mir jetzt gegeben. Und die Story ist eigentlich schnell umrissen. Also die Ehe von Jesse und Gerald, die ist ziemlich eingeschlafen. Die beiden versuchen jetzt irgendwie mit einem Trip zu deren einsam gelegenen Haus am See ihrem Married Life praktisch so ein bisschen noch so ein bisschen so einen Neustart zu geben und neuen Pep irgendwie einzuflößen. Und kurz nach der Ankunft fangen beide an rumzumachen. Er pfeift sich dann irgendwie so eine blaue Pille rein und kurz nachdem er sich wieder an seiner Frau reibt, ihr gefällt das offensichtlich auch nicht so in dem Moment. Also sie will dann auch, dass er sie losmacht von den Handschellen, wo er sie dann an den Bettpfosten dann rangemacht hat. Kurz darauf kriegt er einen Herzinfarkt und ihm macht das übrigens geiler, dass sie da losgemacht werden will, weil er fühlt sich dadurch noch aufgegeilter, so durch diese Vergewaltigungsfantasien. Und diese ganze Aufregung sorgt dafür, dass er einen Herzinfarkt kriegt, bricht zusammen auf ihr und stirbt. Mhm. Und kurz darauf fällt er dann hinten so am Fußende vom Bett, weil er so von ihr so runtergetreten wird. Und lange Rede, kurzer Sinn, er ist tot. Er ist tot. Und Jesse wiederum ist jetzt gefesselt an diesen Bettpfosten, wo sie nicht runterkommen, ist alleine, ist komplett irgendwo isoliert, ohne Menschen irgendwie in der ganzen Gegend. Also da wird noch etabliert, du kannst dir schreien, wie viel du willst. Es hört dich keiner. Aber dafür gibt es einen hungrigen, streunenden Hund, der auch mal durch die offene Eingangstür in die Wohnung kommt und da eine männliche Leiche praktisch auf dem Boden sieht, mit einer Blutlache. Und das lockt ihn natürlich auch ein bisschen an. Bis hierhin würde ich jetzt erzählen. Wie lange ist es her, dass du den gesehen hast?
Der war ziemlich neu auf Netflix. Von wann ist die Produktion?
2017.
2017, ja, ungefähr, also maximal 2018, dass ich den da gesehen
habe. So frisch hast du den damals gesehen, okay.
Und gab ja, glaube ich, 2, vielleicht sogar 3 Netflix-Stephen King-Produktionen,
ja,
die
da
relativ hintereinander bekamen.
Ich habe da auch noch eine auf meiner Liste hier mit Thomas Jane, weil er
so
ein Farmer spielt.
Genau.
Den will ich auch noch sehen.
Ja, genau. Ich komme auch nicht mehr auf den Titel, aber Thomas Jane hat ja die Hauptrolle gespielt.
Die Schiene meinst du, ja.
Ja. Die Schiene meine ich.
Aber hier wäre ich natürlich umso interessierter, weil ich das Buch kannte.
Ja.
Und ich bin ja normalerweise nicht nicht einer von diesen Vertretern, die sagen, ja, ey, wenn du das Buch kennst und so weiter, der Film ist scheiße und so. Aber diesmal hatte ich halt den direkten Vergleich, weil ich das Buch halt wirklich mochte. Mhm. Und es gab so bestimmte Verfilmungen, zum Beispiel bei Die Firma von John Grisham, obwohl ich riesen Grisham-Fan war und da auch ein paar Bücher gelesen habe. Und obwohl das ein gut besetzter Film war mit Tom Cruise und Co., war ich richtig enttäuscht, weil, Alter, der Film war dann irgendwie zu Ende und das Buch ging dann irgendwie noch voll lange weiter nach diesem Ende von dem Film. Aber du kannst den Film natürlich nicht 8 Stunden drehen, aber trotzdem war ich voll enttäuscht, wo dann dieses ganze letzte Drittel von dem Buch geblieben ist, so weißt du. Und hier hatte ich jetzt natürlich auch irgendwie dieses Buch im Hinterkopf, wo ich gesagt habe, das fand ich damals richtig geil, weil das Buch beschreibt natürlich das Mindset von ihr, weißt du? Weil sie wird immer durstiger, sie wird immer hungriger, sie ist an dieses Bett gefesselt und weiß halt nicht, wie sie wegkommt. Und irgendwie verschwimmt dann so Erinnerung an früher mit Traum und Realität und dann diesen Lebenswillen, irgendwie sich versucht zu befreien, aber dann auch wieder dieses von wegen so, ach scheiße, so mein Leben ist gelaufen. Und dann aber auch durch den Hunger und durch den Durst und so Visionen haben so an. Und dann weißt du nicht, okay, was passiert hier wirklich, was passiert nicht. Und das fand ich, und wenn sich das in deinem eigenen Kopf noch ein bisschen zusammenreimt, dann ist das ein faszinierendes Buch gewesen. Hier haben sie es ein bisschen billig gelöst, weil mir kam das nicht so vor, als wäre das in dem Buch so präsent gewesen. Weil sie taucht dann so als böser Teufel dann neben ihrem Bett auf und sagt ihr, was zu tun ist, weißt du, und sagt ihr, dass sie mal nicht so ein Lappen sein soll. Mhm. Und er wiederum steht auch wiederum auf und steht als lebendiger Mensch neben dem Bett und redet dann ganz normal mit ihr und agiert mit ihr. Mhm. Und das kann schon sein, dass das so bestimmte Szenen in dem Buch waren. Aber aus der Erinnerung war es mir nicht so präsent, dass diese beiden die ganze Zeit irgendwie in der Nähe von ihr stehen und dann mit ihr labern und sie beratschlagen oder sagen so, ja, denk doch mal nach und so, guck doch mal hoch und so. Und das fand ich schon ein bisschen billig. Also.
Ja.
Also es ist kein Kinofilm. Der ist direkt auf Netflix zu streamen und wurde auch damals auf Netflix hochgeladen, hast du ja selbst gesagt. Und wurde auch von einem Netflix-Regular inszeniert und geschrieben. Und das ist natürlich interessant, weil Mike Flanagan, der Dr. Sleep und The Life of Chuck natürlich sehr Stephen King erprobt, aber jetzt für Netflix hat er zum Beispiel auch Haunting of Hill House gemacht und Haunting of Bly Manor, die ich hier beide hatte. Und wenig verwunderlich, dass aus den Serien dann auch Carla Gugino hier als Jesse besetzt worden ist. Und Kate Siegel plus Henry Thomas, die Eltern hier in so einer Rückblende spielen, kennen wir natürlich auch aus diesen besagten Serien. Und der Emma Gerald ist definitiv auch ein Begriff, weil der wird verkörpert von Bruce Greenwood. Und der Name, da klingelt vielleicht nicht bei ihm was, aber der Typ hat 153 Credits und die Fresse habt ihr hundertprozentig schon gesehen, weil er ist der Präsident in dem Kingsman-Sequel. Er ist zum Beispiel auch Pike in den neueren Star Trek-Filmen von J.J. Abrams. Der hat in Flight mitgespielt. Der hat in 13 Days mitgespielt. Der hat in iRobot mitgespielt, etc., etc. Also auf jeden Fall auch ein bekanntes Gesicht, der hier diesen Ehemann spielt, der aber eigentlich nach 20 Minuten nur noch eine Leiche ist, beziehungsweise eine Vision. Und ich sag mal so, also Stephen King-Fans per se kriegen ja eine Menge geboten, weil du hast auf jeden Fall viele Anspielungen auf Shining, auf den dunklen Turm, auf Cujo, wie der Hund an einer Stelle genannt wird. Dolores wird hier zitiert, weißt du, also viele Stephen King-Bücher oder Stephen King-Filme finden hier, haben hier so ein bisschen so Querverweise. Aber leider kommt Jared's Game halt, ich fand ihn nicht ganz so schlecht, wie du ihn fandest. Mm. Also ich konnte ihm da doch auch ein bisschen was abgewinnen.
Ja.
Aber der kommt halt nicht ans Buch ran. Und hier muss ich leider direkt mit dem Buch vergleichen und muss sagen, dass mir kam schon sofort, als ich das Buch gelesen habe, dass man das nicht verfilmen kann. Weißt du, weil sich halt sehr viel in dem Kopf abspielt. Und da dachte ich schon so, okay, eine Verfilmung von dem Stoff dürfte eine Herausforderung sein. Und so talentiert, wie ich dann letztendlich Mike Flanagan finde, weil Haunting of Hill House fand ich großartig. Ja, und ich fand Dr. Sleep auch gut und The Life of Chuck fand ich mega. Mhm. Hast du den inzwischen gesehen?
Den habe ich noch nicht gesehen.
Immer noch nicht, okay. Ja. Weil da waren wir auch bei dem Stand.
Mhm.
Das siehst du, ich hole dich noch ein, den Stephen King-Verfilm, den ich hier rezensiere.
Gib mal Gas.
Ja.
Ich habe mir jetzt mit Natalie echt nochmal ein paar Sachen angeguckt, Alter.
Hast du auch noch ein paar gesehen?
Wir kennen wirklich mittlerweile fast alles. Also es gibt jetzt noch ein paar hier und manchmal kamen sie wieder. Da gibt es noch einen dritten Teil.
Was ist der?
Wie heißt der im Original?
Rear M? Manchmal kommen sie wieder?
Rear M ist der, wo die Geräte und Autos und so weiter. Nee, und manchmal kommen sie wieder, ist in dieser, was denn jetzt, Highschool-Klasse mit den Jungs mit so einer Clique, die terrorisieren und dann halt irgendwie eigentlich tot sind, aber dann wieder zu Leben erwecken und dann weiter terrorisieren.
Das sagt mir, glaube ich, nichts.
Gibt's drei Teile. Und
drei Teile?
Ja, Alter. Ja. Und der erste war halt noch so real Stephen King-Verfilmung.
Aber nicht Kinder des Zorns.
Nee.
Da hattest du ja hier die neue Version, oder?
Genau.
Ja, nein, der soll ja auch ein Reinfall sein.
Da fehlt uns noch der dritte. Dann fehlt uns noch The Mangler mit Robert Englund.
The Mangler, ja.
Den habe ich auch nicht gesehen. Und ein paar Serien. Und hier, noch nicht zusammengeguckt haben wir The Green Mile.
Oh.
Ja, ich, klar, schon ein paar Mal gesehen. Natalie schon ein paar Mal gesehen, aber eben noch nicht zusammen.
Da kenne ich zum Beispiel auch die Buchvorlage.
Ah ja.
Fand aber trotzdem den Film mega.
Ja.
Die Buchvorlage waren ja immer so eine ganz dünne Taschenbücher, die dann immer so, jede Woche ist irgendwie eins erschienen im Zeitungshandel.
Ja.
Das waren am Ende dann sechs, die habe ich mir alle durchgelesen und fand den Film trotzdem toll.
Mhm.
Und viele Stephen King-Verfilmungen sind ja wirklich auch dann gute Filme geworden.
Also. Echt gute Dinge, auf jeden Fall, ja. Ich kenne das Buch ja nicht von dem Film.
Mhm.
Und ja eigentlich auch eher eine untypische Stephen King-Story. So,
ja.
Wenn man oft bei ihm als Meta-Story halt nimmt, wir haben hier irgendwie ein besonderes Ereignis, oft dann eben Erde geht zugrunde oder irgendwas passiert halt, was Heftiges passiert und eine Gruppe Menschen, die sich vorher in der Regel noch nicht kannten, kommen halt zusammen und müssen irgendwie interagieren, irgendwie zusammenwirken, damit die halt überleben.
Ja, das ist ja ein hartes Kammerspiel, halt, was dann irgendwann eine One-Woman-Show von Carla Gugino ist.
Eigentlich mag ich ja sowas, hat Potenzial, dass ich das auch geil finde, aber 2017, ich glaube, da hatte ich dann halt auch schon ein paar Jahre Netflix-Filme hinter mir, wo es halt oft immer die ähnliche Masche war. Bestimmtes Budget, eher gering, überschaubare Anzahl an Schauspielern, überschaubares Anzahl an Settings.
Ja.
Und da findet halt dann die Story statt. Und
aber
ich glaub,
es muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein.
Nee, muss es nicht. Mhm. Es gab da auch für mich zu dem Zeitpunkt halt auch ein paar gute Netflix-Produktionen, Aber ich hatte halt so ein bisschen die Schnauze voll zu dem Zeitpunkt. Und dann kam halt noch dieser Film, der Vollständigkeit halber wegen Stephen King-Verfilmung, eben reingezogen. Und ich dachte mir, oh, okay, irgendwie bin ich diesem Schema halt ein bisschen überdrüssig geworden.
Dass sich da mehr durchgequält als alles andere.
Ja, genau.
Schade. Ja gut, ich muss ihn jetzt auch nicht groß verteidigen. Also wenn, dann würde ich das Buch verteidigen, weil das würde ich euch eher empfehlen.
Klingt
als
auf jeden
der
Fall
Film.
Cool. Ja.
Der tat jetzt auch nicht weh. Ist eine okaye Umsetzung des Buchs, aber wird der Vorlage der literarischen definitiv nicht gerecht. Und ich bin keiner, der da immer sagt, du, wenn du das Buch kennst und so. Sondern ich sage, ein Film muss auch so für sich funktionieren. Aber das ist einfach viel zu viel in ihrem Kopf und viel zu komplex umschrieben und viel zu viel wird dem Leser halt überlassen bei dem Buch, was du halt nicht im Film umsetzen kannst. Da musst du ja die Sachen irgendwie, da musst du sie ja erklären und irgendwie sichtbar machen. Und es gibt halt auch einen Blick in die Vergangenheit von ihr, was sie ein bisschen traumatisiert hat. Und das ist alles okay, aber...
Gesundheit.
Ah, danke, ja. Ja, Allergie auf schlechte Buchverfilmung. Und ja, deswegen ist Gerald's Game am Ende ziemlicher Durchschnitt geworden. Aber schon jetzt nicht scheiße, so würde ich ihn jetzt nicht nennen. Aber ich fand die anderen Sachen, die Mike Flanagan dann gemacht hat, fand ich schon besser. Ausgenommen von Haunting of Bly Manor. Die Serie fand ich auch ziemlich schwach. Also, die habe ich jetzt auch, da habe ich mich eher durchgequält durch die letzten Folgen, aber alles andere, was er so gemacht hat, ist schon ein interessanter Horrorregisseur. Und gerade so für Stephen King-Stoffe hat er ja schon gezeigt, dass er da gute Sachen umsetzen kann.
Bly Manor war ja auch keine Stephen King-Serie, glaube ich, aber der hat die, glaube ich, gefeiert, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
Ach, das war nicht eine Vorlage von ihm, ja, da kannst du recht
haben. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, da gab es eine andere Serie, die hatte ich davor gesehen und dann halt die und da war es eben andersrum. Stephen King fand die gut und ich dachte mir, okay, cool, ziehst die mal rein. Aber ich fand die auch eher durchwachsen.
Ja, so viel zu Jared's Game aus dem Jahr 2017, geht 103 Minuten. Und dann kommen jetzt die restlichen Punkte. IMDb 6,5, Metascore 77, sehe ich hier, Letterboxd 3,1 und jetzt musst du meine Punkte raten, die ich nicht gelockt habe bei Letterboxd. Du brauchst da gar nicht gucken.
Ah, du bist bei 6 Punkten gelandet.
Ja, 6 Punkte, ja, natürlich. 6 Punkte sind richtig.
Top.
Punktlandung.
Jawohl.
Wow, es wird spannend hier. 0, na, 0.
Richtig spannend.
Vielleicht schaffen wir das bis zum Monatsende. Alle Episoden, keiner macht einen Fehler. Gucken wir mal.
So, und ich hoffe, ich bringe hier einigermaßen die Serie über die Bühne, die ich mitgebracht habe, weil es ist schon ein bisschen her, dass wir die angefangen hatten zu gucken. 4 Staffeln hat das Ganze und wir sind nämlich am Anfang, Nathalie und ich, am Anfang der 4. Staffel abgestorben.
Nathalie ist übrigens eine Liebhaberin, falls ihr euch fragt, wer diese mysteriöse Nathalie ist. Dave ist verheiratet mit Sandra und diese Nathalie, die immer erwähnt, ist ein Chick on the side, wie man so schön sagt.
Absolut, ja. Zum Glück hört Nathalie diese Folge eh nicht. Die hört ja nie was.
Das weiß ich.
Aber ey, ihre beste Freundin Vivian hört immer wieder rein.
Vielleicht
beim Staubsaugen, Staubwischen und so weiter. Ja, die wird gleich petzen gehen.
Vivian, oh, okay. Ist sie Single?
Peace. Nee, mit Dennis verheiratet. Also
mit dem Dennis?
Grüße an Dennis und Vivian. Nee, das sind Tempelhof Dennis und Vivian.
Ach, Tempelhof Dennis. Ja, schön groß.
Ja.
Ist ein Lappen? Kann man den ausstechen?
Nee, ich mag Dennis schon sehr.
Du magst ihn schon
sehr. Der ist auch kein Lappen.
Ja, dann ist es eine Herausforderung, wenn er sympathisch ist und dann...
Ja, vor allem arbeitet er halt in so einem Wohnheim, wo auch immer wieder komische Leute am Start sind. Also bin ich vorsichtig, nicht, dass er dann diese Hausbewohner auf einen hetzt.
Ach so, meinst du? Ich dachte jetzt so, dass er jetzt nochmal Pluspunkte hat, weil er noch so ein Gutmensch ist.
Also er wurde auch mal als Zigeunerkönig betitelt, so von den Hausbewohnern zum Beispiel.
Zigeunerkönig, ja. Genau. Ja gut, nee, dann lass ich den in Ruhe. Dann wische ich mich da mal nicht ein.
Ja, Mann.
Okay, keine gute Idee. Gäst gegen den Zigeunerkönig, okay, das machen wir nicht.
Ich habe eins der Amazon Prime Video Zugpferde mitgebracht zur Anfangszeit. Hast du da irgendwas im Kopf, womit Amazon am Anfang so geworben hat?
Oh, Leute, ich habe eine Vermutung tatsächlich, weil es gibt eine Amazon-Serie, die nach sehr, sehr langer Zeit wieder fortgesetzt worden ist, wo eine zweite Staffel rangehangen wird.
Ah, okay.
Und das war The Night Manager. Meinst du die?
Die habe ich noch nicht gesehen, nee.
Ah, weil das ist ja eine der ersten Serien gewesen, die damals ein Hit war. Und nach 10 Jahren haben die jetzt gerade die 2 Staffeln rausgebracht.
Ah, okay.
Aber ich dachte, okay, jetzt hat sich Dave die 2. Staffel
angeguckt. Lustig. Nee, leider die nicht. Die steht noch aus. Aber es ist, The Man in the High Castle.
Ah, ja,
hast
stimmt.
Hast du was von der gehört?
Ja, klar. Ich habe die erste Staffel sogar gesehen.
Ach, die hast du sogar gesehen?
Ja.
Okay. aber hier nicht irgendwie.
Wir haben sogar eine Supporterschaft, der sich The Man in the High Castle nennt.
Genau, ich hatte ja gesucht in der Tabelle, ob ich sie zufällig schon gebracht habt. Ja, nicht, dass ich hier mit was ankomme. Und genau, bei drei Beiträgen, entweder Lostopf oder eben das schon gezogen wurde, habe ich ihn dann gesehen. Ja, und dachte, okay, cooler Typ. Aber ist der noch Supporter?
Weil der ist noch Supporter, ist Pascal, ja. Aber es kann sein, dass ich ihn auch wieder hier ab und zu mal Pascal nenne und ab und zu mal Man in the High Castle in der Tabelle.
Ah, okay.
Muss ich mal gucken, dass das einheitlich angepasst wird, weil ich glaube, da schon mehr als drei Filme bei uns sind.
Okay, ich glaube, es war in Summe nur drei. Ja. In beiden Tabellenblättern kam er in Summe, glaube ich, nur dreimal vor. Und ich dachte, okay, schade, vielleicht schon gekündigt.
Nee, der ist noch am Start. Grüße an Pascal.
Na dann Grüße, Alter, ja, auf jeden.
Jetzt endlich die Serie dazu.
Die Serie, 2015 gestartet mit der Produktion, 4 Staffeln bis 2019 produziert und da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Aber wie gesagt, Nathalie und ich eben in der 4. abgestorben und ich dachte, okay, ey, irgendwann, ist jetzt bestimmt auch schon ein halbes Jahr her, dass wir die geguckt haben, irgendwann mal noch den Rest gucken. Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, aber ich glaube, Nathalie ist sowas von raus. Wir gucken halt eher dann gerade aktuelleres Zeug. Gestern The Borrows, letzte Folge zum Beispiel, geguckt.
Okay, da wirst du uns bestimmt sagen, woran das gelegen hat, dass ihr da so...
Ja.
Irgendwann mal keinen Bock hatte drauf.
Wobei ich halt auch dazu sagen muss, ist, dass wir beide das Buch gelesen haben. Passt irgendwie wunderbar, dass sie da auch die Buchverlage kannten.
Das hat er nämlich auch gesagt, dass er mehr Fan von dem Buch ist als von der eigentlichen Serie, als ich mich mit ihm unterhalten habe über seinen Spitznamen. Und der gesagt hat, dass die Serie auch dem Buch nicht wirklich gerecht wird. Insofern lustige Parallele. Ja,
cool. Mal kicken. Mhm. Ich bin ja auch nicht so der übereifrige Leser und brauche manchmal für Bücher, obwohl sie nicht so dick sind, auch manchmal Ewigkeiten, obwohl sie gut sind. Und ich lese halt ja auch schon ganz gerne Science Fiction. Ich kenne ja kaum was von Asimov. Ich habe eher ein paar Dinger von Stanislaw Lem zum Beispiel gelesen.
Ui.
Aber ey, Philip K. Dick wollte ich schon immer mal nachholen, vor allem weil Blade Runner eh einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ich aber auch vor mehreren Jahren The Man in the High Castle gelesen hatte, im Deutschen Das Orakel vom Berge.
Was? So heißt der auf Deutsch?
So ist das der deutsche Titel. Und ey, das ist echt kein dickes Buch, Alter. Ich habe das auch für meine Verhältnisse wahnsinnig schnell durchgelesen.
Mhm.
Und erzählt halt eine Grundprämisse, die ich natürlich bewusst hier gleich auch erzähle. Und ein bisschen die Charaktere anreiße. Und es geht halt eher um den Weg dann zum Orakel vom Berge. Und als ich dann gesehen habe, oh wow, Alter, Amazon hat hier diese kurze Geschichte in Form von 4 Serienstaffeln und jede Staffel hat halt 10 Folgen und jede Episode geht so zwischen 45 und maximal 70 Minuten, habe ich gedacht, okay, nee, das gibt das Buch einfach nicht her. Und die haben natürlich dann viel weiter gesponnen und kann klappen. In dem Fall habe ich mich einfach wahnsinnig schwer getan, weil viel, was mir im Kopf so fragmentarisch irgendwie hängen geblieben ist, einfach so null noch was mit dem Buch zu tun hatte.
Okay.
Aber kurz zur Grundprämisse und die ist halt irgendwie interessant. Wird nämlich erzählt, dass 1947 die sogenannten Achsenmächte den Krieg gewonnen haben. Sprich, Deutschland, Nazi-Deutschland und Japan und dann eben die vielen Länder unter Jochen, unter Besatzungsstellen, so auch natürlich die USA. Du hast halt einen sehr breiten Streifen an der Ostküste, einschließlich New York natürlich und so weiter, was Großdeutschland sich geschnappt hatte.
Mhm.
Dann hast du im mittleren Westen hast halt eine Zone, die halt neutral ist. Und dann hast du den westlichen Teil von Japan besetzt. Und die beiden Mächte müssen natürlich miteinander agieren, sind sich aber trotzdem nicht grün.
Ganz kurze Frage.
Ja.
Wo ist Serbien?
Das weiß ich nicht. Das gibt das Buch und auch die Serie nicht her.
Das weißt du nicht. Hast du jetzt nicht die komplette Erdkugel angeguckt?
Ich vermute, das ist so dieser eine Fleck wie Gallien, was ich eben erfolgreich gewährt hat.
Ja, genau.
So auch dieser neutrale Fleck.
Das wird sein.
Ja, bei der Schweiz weiß ich es auch nicht.
Die waren neutral, die haben sich da rausgehalten.
Genau, die haben sich komplett rausgehalten.
Ja, die Schweiz heißt die
Deutschen,
aber noch die
Deutschen
Schweiz.
Haben sich gar nicht reingetraut in die Schweiz.
Nee, keiner will was mit der Schweiz zu tun haben.
Genau, Südamerika ist dann eben auch zum Teil Großjapan oder die sogenannten Pazifikstaaten, kurz JPS, die das halt unter Besatzung stellen Und wie gesagt, dazwischen eben diese neutrale Zone, die eher so ein verarmtes Territorium ist, weil da eben natürlich nicht in Infrastruktur investiert wird. Mhm. Und dann eben von diesen beiden Großmächten auch irgendwie abhängig ist, dass da was fließt. Aber es gibt halt keine staatlichen Institutionen, die sich da irgendwie drum kümmern. Keine Gesetze, die da durchgesetzt werden. Und in dieser neutralen Zone sind halt eher geflüchtete Dissidenten, die sich da versuchen zu verstecken vor dem jeweiligen System. Und da halt auch immer wieder irgendwelche Kopfgeldjäger natürlich am Start sind, um die dann entsprechend nach Auftrag zu verfolgen. Und in den besetzten Gebieten ist natürlich harte Hand Herrschaft angesagt und die eben jeweils ihre beiden Rassenideologien auch versuchen fortzuführen. Das heißt, im Großdeutschland geprägten Teil hast du dann auch natürlich SS, Gestapo und SD, die halt Bevölkerung unterdrücken, ausspionieren und da dann auch sogenannte Erbgesunde, das heißt nur heterosexuelle Menschen, in Anführungszeichen arische Bevölkerung dann akzeptieren, die dann auch arbeiten können, aber eben auch, sich hocharbeiten können und da dann auch dann zum Beispiel die SS oder Gestapo mitführen. Und
naja, schon so viel von den Herrenrasse-Theorien, die auch wirklich im Zweiten Weltkrieg halt stattfanden.
Ja, absolut. Da hast du dann Parallelen zum Beispiel Obergruppenführer John Smith, der halt auch über alle vier Staffeln eine prägende Rolle spielt. Gespielt von Rufus
Sewell,
genau. Ja, und das ist ja ein Typ, den gucke ich immer gerne. Alter. Ja, das ich mag den. Ich
mag den auch.
Dark City, wenn er euch nicht sagt, Dark City 98.
Wo ich den auch richtig gut fand, das ist ein unterschätzter Film. Hast du den Magician gesehen, wo Edward Norton? Weil der ging so ein bisschen unter in dem...
auf jeden. Den fand ich auch cool.
Weil da kam Prestige, was ja ein Megafilm ist, der ist 10 Punkte. Aber The Magician...
Der ging voll unter da.
Mit Edward Norten, wo er seinen Konkurrenten gespielt hat, die auch so, wo er eine ähnliche Thematik behandelt wird. Ja. Der wiederum war ganz cool.
Ja, den fand ich auch cool. Der hat ja auch so ein bisschen...
Jetzt sag mal hier was, die Leute vermissen dich.
Ja, ey, auf jeden, Alter.
Es geht ab.
Lee Richter, Ladies and Gentlemen. Mit dem habt ihr nicht gerechnet heute, Alter.
Genau, er braucht unbedingt ein Kabel.
Nee, der hat sich hier ein Löffel Mehl hat er sich ausgeliehen von uns. Für seinen Kuchen, weil der backt gerade einen Kuchen, er hat frei.
Für uns?
Nee, ich glaube nicht für uns.
Ah, scheiße, Mann. Da sind wir hart am Arbeiten und kriegen keinen Kuchen serviert. Na ja, gut.
Es wäre komisch, wenn er sich hier rauszieht, damit er mehr Zeit hat und dann einfach für uns das Catering macht.
Ja.
Hat er nicht mehr Zeit.
Also, Rufus Sewell spielt John Smith, Obergruppenführer und demnach ziemlich weit oben in der Rangordnung. Der da mit seiner Family mehrere Kinder, das ist ja auch dann immer dieses typische Familienbild, Frau ist zu Hause und viele Kiddies, die da großgezogen werden, die da nachwachsen können und natürlich auch dann in die entsprechende Hitlerjugend kommen, um die Ideologie weiter fortzuführen. Den sehen wir aber vor allem am Anfang Juliana Crane, die es auch im Buch gibt. Die da anders heißt, weil sie nämlich noch mit Frank Frink verheiratet ist, der gespielt wird von Rupert Evans. Da klingelt auch was bei dir wahrscheinlich, bei den Zuhörern wahrscheinlich, wenn ich Hellboy sage, 2004 da mitgespielt, aber vor allem die weiblichen Zuhörerinnen kennen ihn wahrscheinlich aus Charmed, der Serie, da hat er so die männliche Hauptrolle, wenn man es sagen kann.
Okay.
Hat er in vielen Folgen mitgespielt.
Die habe ich nicht so verfolgt.
Und da folgen wir halt erstmal dieser Storyline, weil sie dann, und da ist es halt im Buch, glaube ich, anders. Sie kriegt halt über ein Buch, sie ist Judo-Lehrerin, also sie sitzt im japanisch besetzten Teil. Und im Buch geht es halt darum, dass sie ein Buch mitbekommt, Plage der Heuschrecke. Und da wird halt eben eine Alternative wieder erzählt, dass die Achsenmächte, also Großdeutschland, Japan, den Krieg eigentlich verloren haben. Ja? Und das gibt halt ihr, und dann kommt es in der Serie halt nach und nach vor, dass es halt das Orakel vom Berge, aka The Man in the High Castle, gibt, der halt diese vermeintlichen Alternativ Version veröffentlicht in Form von Videomaterial. Das heißt, da kursieren dann immer diese Super 8 oder weiß nicht, 16 mm maximal Bänder und zeigen dann halt die realen Szenen, die wir dann halt wiederum kennen, ja, wie dann Nazi-Deutschland zum Glück besiegt wurde und was den Leuten halt wiederum Hoffnung gibt, dass das eigentlich eine Realität ist, die irgendwie stattfindet, denen eigentlich nur was vorgegaukelt wird, so à la Matrix, ich überspitze mal.
Oder Mondlandung.
Genau. Mhm. Und diese Grundprämisse ist eigentlich ziemlich cool, um da halt diese Story-Fäden mit verschiedenen Charakteren irgendwie zusammenzuführen. Aber mich hat es halt nicht immer so gecatcht, wie es anscheinend viele andere gecatcht hatte, weil es halt, man muss sich, glaube ich, da ziemlich frei machen von der Buchvorlage, wo halt nur die Grundprämisse aufgegriffen wird und ein paar Charaktere aufgegriffen werden, vor allem am Anfang. Es gibt noch einen Joe Blake, gespielt von Luke Kleintank. Hat jetzt nicht so viel Credits, kannte ich jetzt auch nicht vom Sehen her, weil die eben dann zusammenwachsen. Also Juliana, die sich dann eben auf diese Reise beginnt zu machen, zu diesem Man in the High Castle zu forschen. Wer ist denn da, verbirgt sich denn dahinter? Was sind das für Botschaften? Sind die real oder nicht? Mhm. Und wir halt auch relativ früh in der Serie dann auch mitbekommen.
Ja, ein bisschen Wizard of Oz, oder?
Ja, so ein bisschen.
Wo ja auch eine Reise angetreten wird und du weißt nicht, was am Ende denn. Und dann ist ja einer der irgendwie der Puppenspieler sozusagen.
Und das kommt dann halt relativ früh in der Serie auch zum Tragen, wer dahinter steckt. Und der spielt dann eben auch für eine gewisse Zeit eine tragende Rolle, dieser Man in the High Castle. Und das ist halt, der hört halt das Buch auf. Ja, ohne jetzt.
Okay.
Und ab da beginnt es dann halt, sich schon rumzuspinnen. Mich hat das halt nicht so gecatcht. Ich fand das optisch immer ganz cool. Du hast halt auch irgendwie viel CGI, aber du hast halt viel auch in Sepia dann gemacht, um das halt so ein bisschen zu überspielen.
Fandest du es gut? Ich fand es hässlich.
Stimmt, du hast ja die erste Staffel gesehen.
Ja, genau. Also ich habe jetzt die erste Staffel gesehen. Jetzt mal aus meiner Warte. Ich fand die Prämisse und die Idee fand ich super interessant. Deswegen wäre das auch etwas, wo ich lieber das Buch gelesen hätte. Aber die Umsetzung fand ich erstens billig, weil dir halt nur suggeriert wird, wir sind jetzt in dem und dem Bereich, weil da so ein paar Flaggen hängen.
Ja.
Ansonsten kann das überall sein. So, weißt du, hängen sie an so ein Rathaus, hängen sie halt irgendwie, statt die rumänische Flagge, hängen sie halt irgendwie gerade die Flagge von dem Volk, was da irgendwie regiert. Oder jetzt so ein paar Hakenkreuz fahren. Aber das hat mich noch nicht so überzeugt, dass ich wirklich in dieser Welt bin.
Ja. Und das kommt halt ein bisschen später. Das kommt halt später im Serienverlauf, dass sie dann da eben auch ein bisschen größer in New York in Anführungszeichen sind, was ja dann eben, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, aber so dann dem von Albert Speer, so dem Architekten, diesem Nazi-Architekten nachempfunden, was dann eben da aufgebaut wurde.
Und ja, siehst du, so groß wurde es nicht in der ersten. Da bin ich nicht hingekommen.
Ja, das und war da wird es dann halt immer ein bisschen größer, auch weil wir halt dann umso mehr Rufus Sewell als diesem Obergruppenführer folgen. Genau, Himmler war das dann, glaube ich, der da auch an die Macht kommt und da wird es dann halt da noch weiter gesponnen.
Okay. Ja, ihn fand ich gut, das weiß ich noch, aber auch dieses ständig entsättigte und Sepia-gräuliche, das ging mir auch auf die Nerven. Ich fand es war irgendwie so ein billiger Streaming-Look.
Aber das
hatte für mich nicht so viel Kinofeel.
Ich glaube, für damalige Verhältnisse war das noch ganz fresh. Da habe ich mich dann halt versucht, frei zu machen von der Optik und konnte mit der dann halt was anfangen. Wie gesagt, aber vor allem, wenn es dann halt ein bisschen größer aufgemacht wurde, auch in der neutralen Zone, folgt man halt dann irgendwelchen Kämpfen, wo es halt auch ein bisschen mehr Action gibt. Die erste Staffel war ja dann so ein bisschen eher wie Krimi, fand ich, aufgezogen. So ein bisschen Thriller-mäßig mit Verfolgung und so weiter.
Da war ja auch so ein bisschen Children of Men. Da gab es ja auch welche, die irgendwie so so eine Revolution anzetteln wollten. Sprich, so eine Leute, die halt gegen das System waren, weißt du? Und die, also ein Untergrundscherler, wo es dann auch darum geht, dass sie so bestimmte Grenzen überschreiten und da irgendwie rüberkommen auf die andere Seite und so. Das weiß ich auch noch, aber also, wenn du schon bei einer Dystopie bist, dann hat das Handmaid's Tale zum Beispiel schon wesentlich besser gemacht.
Da ja auch die späteren Staffeln vielleicht nicht mehr so wie die ersten Staffeln, aber genau,
trotzdem krass,
das war dann für mich auch eine Serie, wenn ich Bock auf Dystopie habe, dann lieber die als die hier.
Hat aber hier Pascal alias Man in the High Castle hat das auch geschrieben, ich habe jetzt nochmal nachgeschlagen. Er meinte, die Serie hat nicht viel mit dem Buch zu tun. Das Buch ist sehr empfehlenswert und hat nicht so viele Seiten, also für einen Filmfan gerade noch so okay, hat er noch geschrieben. Ja. Also auch er eher, wie ich schon meinte, eher Vertreter des Buchs als jetzt der Serie.
Aber die hat natürlich auch Facetten, die ich dann halt sehr mag. Also hier spielt Carrie Hiroyuki Tagawa einen der höheren, irgendein Minister auf der japanischen Seite, den kennt man ja auf jeden Fall als Chang Sung, Mortal Kombat.
Okay.
Ja, leider ja letztes Jahr verstorben mit 75 Jahren.
Stimmt, ja.
Und ey, ich fand auch Helen Smith, die Ehefrau von John Smith dann, dem Obergruppenführer, auch cool, die gespielt hat. Die wirst du wiederum natürlich kennen als Maggie Palmer in Hell on Wheels, und zwar Sheila Horrorstar.
Ja.
Die hat jetzt Schnieke gemacht und Schnieke. Ja, auch der Inspektor Kiddo, der hier auch eine größere Rolle spielt und manchmal, also für eine Anfangszeit der Serie, das eben System auch manchmal hinterfragt, Joel de la Fuente.
Mm. Also ja, jetzt aber nicht die Mega-Besetzung, so, weißt du, die man jetzt, genau, die jetzt jeder kennt, aber muss ja auch nicht.
Ja, muss nicht, aber ich habe halt inhaltlich wirklich ein bisschen mehr erwartet. Also ich war ein bisschen skeptisch mit den 4 Staffeln breitgetreten, hat es dann auch nicht das erfüllt. Wie gesagt, wir sind nach der 4. dann abgestorben und dich hat es ja anscheinend nicht mal über die erste hinweg so gecatcht.
Das hat sich bei mir so ein bisschen durchgezogen, dass ich versuche, eine Staffel durchzuziehen. Das habe ich bei This Is Us habe ich nicht mal eine Staffel geschafft. Also es gab Serien, die es nicht mal das hingekriegt haben.
Ah, wow.
Aber normalerweise versuche ich dann schon irgendwie die 10, 12, 6 Episoden durchzuziehen.
Ja.
Und zu sagen, okay, alles klar, die gucke ich weiter, die hat mich. Und andere, nee, muss nicht sein. So, weißt du, dafür ist das ist immer so meine Probezeit, diese eine Staffel. Und bei Man in the High Castle war ich halt. Die habe ich halt aussortiert.
Ja, kann ich echt verstehen. Mhm. Ja, wir haben uns dann auch wirklich, die zweite war dann noch ein bisschen besser als die erste, als es halt größer wurde und mehr Leute auch am Start waren und die Verbindung halt untereinander dann auch irgendwie ausgearbeitet wurden.
Mhm.
Aber die dritte war dann schon wieder so, boah, und vierte war dann halt echt Game Over.
Aber ich finde das mega cool, dass du so, dass du Serien, die es schon seit Ewigkeiten gibt, oder auch hier über The Young Indiana Jones geredet hast, weil du irgendwann mal die Serie geguckt hast, weißt du, und dass du so Serien, die keiner mehr so richtig auf dem Schirm hat, weil, weißt du, wenn so Sachen neu rauskommen, irgendwie diese neue Herr-der-Ringe-Serie oder so, dann hast du 1000 Podcasts, die darüber reden, aber ey, The Man in the High Castle, welcher Podcast redet jetzt im Jahr 2026 über diese Serie und wie rezensieren die das? Finde ich voll gut.
11 Jahre, nachdem die erstmalig ausgestrahlt wurde.
Finde ich super, ja.
Ja, hat ein FSK-12-Rating, das finde ich, sieht man dem Ganzen halt an, so, da hätten sie natürlich ein bisschen, wenn sie mehr auf die Kacke gehauen hätten, gerade bei dieser Grundprämisse mit Dystopie und so weiter, hätte ich sie vielleicht auch mal ein bisschen geiler gefunden. Ich war auch ein bisschen, er hätte auch ein bisschen was bringen können mit Frank Spotnitz, der hier der Creator der Serie ist. Klingelt da was bei dir bei dem Namen?
Nee.
Hat da auch nicht geklingelt, aber ey, der hat 128 Folgen von Akte X produziert.
Oh, okay.
Das war so sein Steckenpferd. Und ja, wer hat hier Regie geführt? Daniel Percival, 9 Folgen über alle 4 Serienstaffeln. Der hat halt so verschiedene Folgen von den verschiedenen Walking Dead Spin-Offs gemacht.
Mhm.
Ist auch kein Überregisseur. John Fawcett hat noch 4 Folgen gedreht. So, der hat 17 Folgen von Orphan Black gedreht, die ich, glaube ich, hier auch mal gebracht hatte, die ich ja eigentlich ganz cool fand.
Hat auch bei Denver Club mitgespielt. John Fawcett, den Blake Carrington.
Genau, der ist es. Der hat ja so einen Cowboy-Hut auf.
Der muss es sein. Wie alt ist er jetzt? 140? Bei Die Geister, die ich rief, war er auch dabei.
Ja, Mann.
Nee, der ist es nicht.
Ja. Naja, war insgesamt für 10 Primetime Emmys nominiert, also jetzt auch keine übermäßige Nominierungswelle, 2 Stück gewonnen in Outstanding Main Title Design.
Okay.
Also eine der Top-Kategorien auf jeden Fall. Und Outstanding Cinematography for a Single Camera Series. Ja. Also weltbewegende Emmy-Gewinner auf jeden Fall erzielt.
Stark.
Was ich ganz interessant fand, war die Entwicklungsgeschichte. Ja, wir haben Zuschauer hier am Start. Ja. Mit hypnotischen Augen. Ich glaube, die wurde jetzt
Interesse verloren. Wer will die beiden Eierköpfe schon länger als ein Minute?
War eine BBC 4-teilige Miniserie geplant, ursprünglich 2010. Mhm. Und zwar produziert von Ridley Scott. Kam dann nicht zustande.
Okay.
Dann war halt immer noch eine 4-teilige Serie dann geplant. Also 4 Episoden und zwar hingezogen zum Sci-Fi Channel. Da hat sich dann Frank Spotnitz angenommen und sich mit Ridley Scott kurz geschlossen und dann war klar, okay, ab 2014 fangen wir mit einer Produktion vom Piloten an und zwar finanziert durch Amazon.
Okay, so kam das.
Gibt noch ein bisschen nette Querverweise. Und zwar haben wir hier in der Serie, in der ersten Staffel wird ja Joe auch mehr etabliert, mit dem Juliana dann mehr agiert, da in dem Kaff.
Ich erinnere mich, dass da eine Liebesgeschichte gab.
Genau, genau.
Scheiße lange her, dass ich die gesehen habe. Also insofern.
Und der ist halt Truckerfahrer und fährt einen Truck von einer Firma namens Lariat Shipping and Moving. Und lustigerweise, Frank Spotnitz lässt dann grüßen, haben Mulder und Scully in Akte X immer Mietwagen von der fiktiven Firma Lariat Rent a Car gefahren.
Okay.
Jo. Aber ey, rettet dann die Serie auch nicht so unbedingt. Ich gucke gerade schnell noch über die Trivia Facts nach, aber da ist jetzt auch nicht so was Weltbewegendes dabei, wo ich sage, okay. Ja, das fand ich noch ganz lustig. Amazon hat dann ein Video auch gemacht mit Werbeplakaten in der New Yorker U-Bahn und die haben halt einen Reichsadler einfach raufgeballert, so auf das Werbeplakat.
Okay.
Und hat natürlich für nicht nur Entrüstung, richtigen Aufschrei. Das
waren wahrscheinlich alle geil, ja.
Ja, Mann. Ja, klar. Auch gibt ja viel jüdische Nachwuchsgenerationen damals, die dann nach New York geflüchtet sind. Und es hat dann so dazu geführt, die Beschwerde, dass dann eben auch der Gouverneur von New York selber für die Entfernung der Plakate sich einsetzen musste, was dann auch schnell passiert ist.
Mhm.
Jo, so viel mehr würde ich gar nicht zur Serie verlieren wollen. Also kann man mal gucken. Ich empfehle auch, nehmt euch dann lieber die Zeit und liest den Klassiker von Philip K. Dick als Buch. Macht mehr Laune, ist man auch schneller durch.
Aber schon krass, dass du es dann durchgezogen hast, ey. Ich meine, so eine Episode geht eine Stunde, glaube ich, so in dem Dreh.
Genau, so zwischen 45 und 70 Minuten. Und
dann vier Staffeln
durchgehen. Ja, wie gesagt, vierte am Anfang jetzt abgestorben.
Hm.
Ich vermute, dass ich mir den Rest noch irgendwann reinziehen werde, aber dann auch ohne Natalie.
Okay.
Jo, kommt aber gut weg, ja. Bei IMDb hat es eine 7,9.
Mhm.
Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich. Ich sag 6.
Ich bin bei 6,5 gelandet.
6,5 noch?
Ja.
Ich weiß, dass du recht versöhnlich bist, insofern.
Ja.
Kann ja auch keine 4 sein.
Ein paar Aspekte konnten wir dann noch was geben, aber es war halt eher, die Enttäuschung hinsichtlich Buchvorlage war halt da.
Mhm.
Aber so als Serie, wenn man jetzt das ausklammert, dann kann man die schon mal gucken.
Der Positive Dave.
Ja. Yeah.
Jetzt bin ich wegen dir hier von meiner Nuller-Serie abgewichen.
Tschüss.
Ja.
The Fog.
What the fuck, Alter. Alright. So, dann mache ich mal meinen zweiten Film. Mein zweiter Film ist ein Thriller aus dem Jahr 1990.
Mhm.
Und jetzt hast du ein paar Preisfragen heute an mich gestellt. Jetzt stelle ich mal einen an dich.
Mach mal.
Weißt du, welche Rolle bzw. welchen Film Michael Keaton gedreht hat, nachdem er irgendwie zum A-Lister aufgestiegen ist mit seiner Rolle als Batman?
Er danach noch gedreht hat, bevor er A-Lister wurde.
Nee, er ist ja mit Batman auf einmal zum Superstar aufgestiegen. Genau, er hat vorher Beetlejuice gedreht, er war ja prominent.
Genau.
Aber mit Batman ist er dann so, hat er die Millionengage dann geknackt.
Also davor sozusagen.
Nee, danach.
Danach.
Was hat danach Batman praktisch für eine Rolle angenommen? Nachdem er mit Jack Nicholson den ersten Batman gedreht hat.
Boah, da war Michael Keaton für mich auch echt nie so präsent. Also muss ich passen.
Musste passen. Es war sogar ein großer Regisseur, für den er vor der Kamera stand. Aber wenn ich dir den Regisseur nenne, werden dir wahrscheinlich andere Filme einfallen, aber nicht der hier. John Schlesinger war der Regisseur dieses Films. Und der Typ hat Midnight Cowboy gedreht, der Marathonmann.
Der ist auch schon älter, 1990. Ja,
ja, ja, genau. Ja. Und ich hatte hier auch Darling von ihm. Also es war, glaube ich, einer seiner, wenn nicht sogar sein erster Film. Den hatte ich auch schon rezensiert. Und auch der Drehbuchautor ist kein Unbekannter. Daniel Payne hat die Drehbücher geschrieben von zum Beispiel hier Maturing Candidate, das Remake mit Denzel Washington. Dann hat er irgendwie Der Anschlag gemacht, weißt du, mit Ben Affleck und Morgan Freeman hat er das Drehbuch geschrieben. Genau. Fracture kennt man auch, mit Hopkins und Gosling und so.
Ja.
Und der Film, über den ich rede, heißt Pacific Heights.
Noch nie was von gehört, Mann.
Super unbekannt. Pacific Heights ist Michael Keatons Film nach Batman aus dem Jahr 1990. Und die drei Hauptfiguren werden gespielt von trotzdem drei sehr prominenten Menschen. Michael Keaton einmal habe ich schon genannt. Melanie Griffith spielt die weibliche Hauptrolle. Und Matthew Modine, 3 M's übrigens, die dritte Hauptrolle. Matthew Modine und Melanie Griffith sind nämlich in diesem Szenario verheiratet. Die sind Ehepaar. Und Michael Keaton spielt praktisch so den Antagonisten. Er spielt den Bösewicht. Und wird auch so etabliert, weil direkt am Anfang sehen wir ihn zum Beispiel bei so einer Sexnummer mit seinem Girl. Übrigens Beverly D'Angelo, Miss Griswold persönlich. Ja, hier mit zeigt hier ihre nackte Haut.
Er hat sie ja schon bei einem Griswold-Film gemacht.
Hat sie auch schon gemacht?
Ja, bei Die schrillen Vier auf Axa sieht man sie dann oben ohne, als die, das war doch die Szene, wo stimmt, er sie aufnimmt mit der Kamera, die dann geklaut wird, wo sie den Typen fragen, ob er die aufnehmen kann und der die doch dann in den Brunnen schickt und dann mit der Kamera wegrennt. Und dann zieht die sich da dieses Homemade-Video rein mit ihr oben ohne, Alter.
Stimmt.
Entschuldigung. Ich liebe diesen Film, Alter. Ich kann ihn jedes Mal in verschiedenen Szenen feiern.
Ja, komplett vergessen, aber hat offensichtlich kein Thema damit, ihre Brüste zu zeigen.
Ja.
Obwohl sie hier uncredited im Nachspann auftaucht, auf ihren Wunsch. Also vielleicht war ja das doch unangenehm. Also fand Miss Griswold dann doch nicht so gut. Jedenfalls brechen dann so ein paar Typen in die Wohnung ein, während die beiden da Sex haben. Und die Rolle von Michael Keaton, der sich Carter Hayes nennt, wird von ein paar üblen Typen vermöbelt. Also sprich, er ist in komischen Kreisen unterwegs, muss dann flüchten. Und tut das, indem er sich in ein Mietshaus einnistet. Und dieses Mietshaus wurde gerade gekauft von Patty und Drake. Und Patty und Drake, das ist die Rolle von Melanie Griffith und Matthew Modine. Die haben es nämlich für eine gute Investition gehalten, so ein Mietshaus zu kaufen, dann praktisch so die Wohnung zu vermieten und damit sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist. Das Problem ist bloß, dass einer von den Mietern der Bösewicht ist, Carter Hayes. Und ich will jetzt nicht verraten, wie, aber er schleicht sich durch einen Trick praktisch in eine von diesen Wohnungen rein, nistet sich da ein und wird dann oder mutiert dann zu einem ziemlich üblen Mietnomaden. Weil es heißt dann so, ja, das Geld wurde überwiesen, er darf auch nicht sagen, für wen er arbeitet, es hat was mit der Regierung zu tun und so und das Geld ist gerade transferiert worden, aber die hatten auch ein Problem mit dem Konto und so. Und dann wurde er plötzlich in die Wohnung gelassen unter so einem Vorwand, weißt du, von dem Mann, ohne dass die Frau davon wusste, weil die Frau hatte was mit ihm, hat gesagt, dass erstmal das Geld kommen muss. Zu dem Mann hat er gesagt so, ey, ich habe mit deiner Frau alles geklärt, also kannst du mir jetzt schon die Schlüssel von der Wohnung geben. Und dann war er drin in der Wohnung. Und dann stellt sich raus, dass sie da ein ziemliches Arschloch reingeholt haben. Weil er ist halt, wie gesagt, der Antagonist, er ist der Böse und terrorisiert die Leute. Und diese 90er-Filme, Anfang der 90er, wo so anständige Leute plötzlich so den Teufel in ihr Leben holen. Also Die Hand an der Wiege ist ein gutes Beispiel. Oder dann gab es noch hier Der Feind in mein Bett mit Julia Roberts, stimmt, wo sich rausstellt, wie toxisch ihr Freund ist.
Ja.
Eine verhängnisvolle Affäre mit Michael Douglas und so. Aber es gab ja tausend dieser Filme, wo du so irgendwie so ein normales Szenario hast. Fatale Begierde hatte ich auch mal, wo dann Ray Liotta auf einmal als Freund und Helfer, als Polizist, auf einmal so eine Obsession für die eine Frau, die er da irgendwie befragt bei diesem Einbruch und so weiter. Und dann, es war ja, glaube ich, hier das war hier die schöne, wie heißt sie nochmal, aus Der letzte Mohikaner.
Ach ja, Alter. Ich weiß schon, wie du meinst.
Ja,
ich komme aber auch nicht mehr drauf.
Und und da ist ja etliche Filme, so zwischen 1990 und 1995 hast du ja tausend so eine Filme gehabt, die irgendwie diese Szene bedienen. Und hier ist es halt Michael Keaton, der dieses Arschloch spielt. Und das ist schon ganz geil, dass er nach dem dunklen Helden, Batman, sich dann entscheidet, okay, ich will jetzt mal einen Antagonisten, ich will jetzt mal einen Arschloch spielen. Aber den Film kennt trotzdem keiner und das ist schon ganz witzig. Und in kleinsten Rollen, Alter, teilweise in einer Szene abgehakt, richtig bekannte Leute. Laurie Metcalf sehen wir hier. Wir sehen Dan Hedaya dann als Police-Chef, nur bei einer Szene so, wo er dann befragt wird, wo es heißt, ja, wir können da nichts machen.
John Schlesinger lässt grüßen.
Ja, voll. Marco, Oscar-Preisträger. Dann haben wir Tippi Hedren, die für Hitchcock vor der Kamera stand. Hier wiederum ein bisschen naheliegend, weil es die Mutter ist von Melanie Griffith. Und hier Tracy Walter kennst du definitiv auch aus 1000 Filmen, aus Conan, aus Batman, aus City Slickers und so. Die Musik war von Hans Zimmer.
Cool.
Also jetzt nicht gerade eine kleine Produktion. Budgetmäßig jetzt nicht der Megafilm, hat 18 Millionen gekostet. Hat aber auch 45 Millionen eingespielt, also lief recht erfolgreich.
Ja.
Aber ist auch nicht wirklich zeitlos. Also ist, auch wenn er jetzt in der Zwischenzeit untergegangen ist, kann ich auch verstehen, warum. Weil das Problem des Films ist, der ist viel zu konstruiert.
Okay.
Also selbst für die USA mit diesen laxen Waffengesetzen und allgemeinen Laws, die ich ja teilweise wirklich zum Haare raufen finde, weil ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es gab vor ein paar Jahren ja Bundesstaaten, wo Frauen keinen Führerschein machen durften und so. Wo es heißt so, ja, in der Stadt und so weiter darf eine Frau kein Auto fahren und so. Ich denke so, Alter, in welchem Jahrhundert lebt ihr denn? Und hier ist es so, dass das Recht eines Mieters schon teilweise sehr ins Unglaubwürdige kippt. Weil, Alter, ob jetzt ein Polizist daherkommt, weißt du, der ist nie auf der Seite der Vermieter dieses Ehepaars.
Ja.
Sondern der ist immer auf der Seite von Carter Hayes, der natürlich in dem Moment voll der verständnisvolle, freundliche gibt und sagt, ja, es tut mir leid, es gab da ein Problem mit der Überweisung und so, deswegen ist das Geld noch nicht angekommen, aber ich kläre das und es tut mir leid, dass sie sich, dass sie das falsch aufgefasst haben von den Polizisten und er sagt so, ja, und sie halten sich jetzt mal ein bisschen zurück. Das heißt, das Gericht, die Polizei, die Anwälte und selbst die Staatsanwälte oder die Anwälte, die dann für die beiden dann eintreten, sagen so, Alter, das ist nicht sehr vielversprechend hier, weil er ist Mieter in diesem Moment. Ist egal, ob das Geld überwiesen worden ist oder nicht. Und Mieter kann sich offensichtlich alles erlauben. Und Recht und Polizei und Staat ist immer auf der Seite des Mieters. Das mag ja sein. Aber soweit, wie das hier geht, ist das schon krass an den Haaren herbeigezogen. Und da war schon irgendwann so der Punkt überschritten, wo ich gesagt habe, jetzt chill doch, Alter. Ist ja offensichtlich, dass der Typ Scheiße baut. Aber trotzdem verteidigt ein Cop ihn, ein Polizist, und sagt so, ja, du bist jetzt mal leise.
Naja,
du bist zwar der Hausbesitzer hier, aber du hast ja nichts zu melden. Wo ich gesagt habe, was? Und das sorgte so ein bisschen für Abstriche in der B-Note. Ansonsten ist das ein ganz cooler 90s-Thriller und es macht Spaß, natürlich Michael Keaton beim Ausrasten zuzugucken, weißt du, wenn er dann so den Bösen spielt und wenn er dann Kakerlaken auf die ganze Wohnung rauslässt und wie Leute dann einzeln irgendwann mal anfangen, so eine chinesische Familie halt um Marco rum und so, die ziehen dann auch irgendwann aus, weißt du, die sind dann total gutmütig, aber irgendwann wird es denen zu viel, weil die merken, okay, die haben hier keinen Frieden in der Wohnung, so, weißt du, hier ist halt ein Twist zwischen den Vermietern und zwischen diesem Psycho. Und die haben ja keinen Spaß dran, hier einfach in so einer Wohnung zu bleiben. Und deswegen ziehen die dann noch irgendwann aus und lassen sich vertreiben von ihm und so.
Wo ist es angesiedelt?
Das spielt in Pacific Heights ist doch, warte mal, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle, aber warte mal.
Und andere Frage, wie lang geht das Ding?
Ja, die Frage kann ich auf jeden Fall beantworten. Eine Stunde 42.
Okay, ja. Das geht ja dann.
Ja, genau, wir sind in San Francisco.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Pacific Heights, San Francisco, da ist es.
Cool. Hatte
ich im Kopf, aber ich wollte jetzt keine Scheiße erzählen. Und gerade das ist ja eigentlich eine gute Gegend. Mhm. Also du hast ja da so viele so viktorianische Villen und so, weißt du, du hast einen Blick auf die Golden Gate Bridge, auf das Markenzeichen San Franciscos und so. Also es ist eigentlich eine bürgerliche Gegend, Pacific Heights. Insofern auch ein interessanter Titel, weil das ist jetzt kein Ghetto oder so.
Ja.
Und die kaufen sich natürlich ein Haus und denken, okay, da werden vernünftige Leute einstehen. Und er zeigt sich ja, weißt du, Michael Keaton kommt ja beim Vorstellungsgespräch, kommt er mit dem Anzug an und so. Und da ist halt ein schwarzer Bewerber für die Wohnung. Und der wird halt abgelehnt von denen, weißt du. Und er merkt halt, okay, er stößt so ein bisschen auf Antipathie von der Seite von Melanie Griffith. Und später stellt sich raus, der Typ ist der Police-Chef.
Mhm.
Wenn die dann zur Polizeiwache gehen, ist er der Typ, der nicht die Wohnung gekriegt hat. Und er ist auf einmal der Inspektor, der irgendwie die Polizeidienststelle leitet, weißt du? Und er sagt sich auch so, ja, hätten sie mal mir lieber die Wohnung gegeben, oder? Also da wird noch so ein bisschen so mit diesen Rassenklischees und so gespielt. Das fand ich schon auch ganz interessant.
Ja, heute werden sie Milliardäre wahrscheinlich bei dem Haus.
Ja, denke auch.
Heute seit Silicon Valley, Alter, ist ja San Francisco das von unbezahlbar geworden.
Das ist gut explodiert gewesen, ja. Das ist gut explodiert mittlerweile. Mhm. Ja. Silicon Valley und Berlin.
Da genau, sind die Mietpreise die auf jeden Fall. Die Startup-Szene in Berlin, na Mann.
Ja. Da kriegt man keine Wohnung mehr zu normalen Preis. Ja. 1500 für so eine verfallene Einzimmerwohnung. Ja. Das ist jetzt Standard.
Das ist so hart, Alter.
Naja, das ist wirklich, wirklich krass geworden. Ja, aber zurück zu Pacific Heights. Geht knapp eine Stunde 42, ähnlich wie Gerald's Game. Der ging, glaube ich, eine Stunde 41. Insofern beide Filme fast gleich lang. Ist jetzt kein meisterhafter Wurf. Aber wenn man so einen kleinen 90er-Thriller gucken will mit einer guten Besetzung, dann ist man hier ganz gut aufgehoben. Ich meine, Matthew Modine ist ja auch noch gut aktiv, war ja bei Stranger Things und so unterwegs.
Naja, auf jeden.
Die sind ja alle noch so ein bisschen am Drehen. Melanie Griffith, weiß ich jetzt gar nicht, in den letzten Jahren.
Boah.
Bei ihr ist es, glaube ich, ein bisschen ruhiger geworden.
Ich glaube auch.
Und Michael Keaton hat ja dann auch so ein bisschen so einen zweiten Frühling irgendwann mit Birdman und Co.
Ja, ich gucke den ja total gerne.
Ja, der ist super, aber da war ja auch irgendwie so 15 Jahre, war ja dann auch ein ziemliches Loch, wo man kaum noch was von ihm gehört hat oder gesehen hat. Und jetzt ist er wieder gut am Start.
Ja.
Beetlejuice hat ja auch ein Sequel bekommen und so, also genau. Den sieht man ja mal wieder.
Ja, oder bei diesem Iñárritu-Film hat er auch mitgespielt. Egal.
War doch Birdman.
Ja, und danach noch der. Zwei danach noch hat er auch noch mal gespielt, der jetzt vor ein paar Jahren rauskam.
Okay.
Ich schlag nochmal nach.
Schlag nochmal nach.
Ja.
Jetzt erstmal zurück zu meinem Film. Kennt keinen Arsch. Habe ich mir angeguckt. Habe ich mir irgendwann gekauft.
Ja,
jetzt
so,
mal aus meinem Regal mal gefischt.
Hast du DVD oder Blu-ray?
Den habe ich auf DVD gehabt.
Okay.
Ja. Habe ich mir irgendwann DVD gekauft. Frag mich nicht, wieso. War ein Blindkauf. Kannte den nicht, aber wahrscheinlich dann Besetzung oder irgendwo ein Schnäppchen gemacht oder so mitgenommen und jetzt gesichtet. Mhm. Punkte. Hast du noch Fragen?
Nee, schieß los.
Okay. Punkte IMDb 6,4, Metascore 55, Letterboxd 3,1.
Ich sag, du bist bei 7 Punkten gelandet.
Nee, 6,5.
Okay.
Knapp darunter aufgrund der Glaubwürdigkeit und aufgrund dann schon einiger sehr konstruierter Momente. Nur eine 6,5, aber trotzdem.
Kann man schon auch gucken.
Ja, der ist okay. Der ist okay, man kann ihn schon gut gucken.
Cool.
Ja. So viel zu meiner Rezension. Dann wird das hier durchgestrichen. Ja, jetzt haben wir hier Kamera hier, gucken wir hier.
Ja, sauber, Alter. Richtig.
Eines Tages.
Wo sind die Bilder? Wo sind die Serienmörderbilder?
So, wie der DeLorean wird dieser Block dann von Guest von den Bewegbarnhausen irgendwann für teures Geld versteigert. Also, der wird irgendwann wahrscheinlich 50.000 wert sein.
Minimum.
So wie Jasons Machete oder so dann irgendwie auf einer Messe versteigert wird. So wird dieser Bewegbarnhausen-Block eines
Tages. Ich würde nicht wundern, wenn jetzt die weiblichen ZuhörerInnen dir Schlippis zuschicken.
Wenn die feucht werden.
Dich bestechen wollen, ja.
Wegen dem Block, meinst du?
Ja, ja. Ja, ich will den Block vorher schon haben.
Mein Blog.
Ganz genau.
Ja. Nee, vorher gibt's den nicht.
Sido hat auch schon ein Lied über deinen Blog gerappt.
Ich weiß, vorher gibt's den noch nicht, weil der ist ja nur noch halb, der ist ja halb voll. Also Alter. Hier gilt es ja noch, viele Episoden und Kapitel zu beschreiben.
Ja, aber es ist nicht der erste Blog, oder?
Nee.
Welche Nummer hat dieser Blog? 6.
Er wird nummeriert.
Ja.
Ganz akkurat wird er von mir nummeriert mit einer 6.
Sehr schön.
Aber also trotzdem wird ja gut ausgekostet, weil auch die Rückseite wird mit Notizen bespielt.
Ey, so ist richtig gut, Alter.
Oder?
Ja.
Wir wollen ja nicht, dass die Bäume umsonst gestorben sind.
Richtig. Vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich würde auf jeden Fall bieten auf dem Blog mit der Nummer 666. Ja.
666?
Ja, magische Zahl für mich.
Bist du ein Teufelsanbeter?
Ich bin Satanist, ja.
Ach, du bist Satanist? Ja. The Number of the Beast, echt?
Okay, ja, ich habe ihn auch auf dem T-Shirt.
Stimmt, ja.
Ja, den Tod habe ich auf dem
der
T-Shirt.
Der Teufel soll die holen. Ja, wir haben gerade den Tod gesehen, die letzte Nacht des Boris Gruschenko. Kennst du den Woody Allen-Film?
Ja, den habe ich, aber das ist schon ewig her. Ich habe den damals irgendwie gefeiert.
Das ist auch so lustig, weil, ja, wir haben den auch gefeiert. Lief hat den auch richtig gut und wir hatten da mächtig Spaß dran. Und weil der Ingmar Bergmann ja auch in Das siebte Siegel den Tod dargestellt hat, aber wie billig der an Boris Gruschenko daherkommt, mit so einem Bettlaken und so einer Sense, weißt du, ja, ja. Und so einer Uhr irgendwie so. So richtig, richtig der Klassiker. Naja. So viel dazu.
Cool.
Alle denken sich jetzt was.
The Fog.
Boris Gruschenko, wo war das denn? Ich kann es euch sagen, das war eine Supporter-Episode. Ja. Das heißt, wenn ihr das komplette Bild und alle Rezensionen von den Banausen hören wollt, Support. Ja. Patreon, Steady, Dave macht das, Dennis macht das.
See.
Und 760 andere Leute machen das auch in Zukunft, hoffentlich.
Ja.
Ja.
Erstmal 666 und dann noch die 760.
Fehlen noch ein paar dazu. Im Moment sind es, glaube ich, 11. Nee, sind mehr als 11. Sind mehr als 11.
Du bist schon im WM-Fieber anscheinend, wenn du 11 so spontan sagst.
Ah, stimmt, ja. Die große 11. Wer ist dein Favorit?
Hab keinen.
Hast keinen Favorit?
Nee, ich will hier nicht meine politische Meinung jetzt zur FIFA-WM ausbreiten.
Ach so, du bist so einer, okay.
Ja, ich bin so einer, es tut mir leid.
Du bist so Hoffi, ja.
Genau, ich glaube, da sind Hoffi und ich wahrscheinlich sehr ähnlich. Es tut mir leid, Guess, Alter. Ich habe das wirklich sehr gefeiert, als wir mal eine Phase hatten, wo wir noch vor der WM WM-Sticker, Panini-Sticker getauscht hatten,
ja.
Uns extra zu WM-Spielen getroffen hatten, die geguckt haben, aber eher wieder Sticker ausgetauscht und reingeklebt und so weiter.
Ist vorbei die Zeit, ja.
Irgendwie leider, ja.
Ach, schade.
Bist du noch dabei?
Bei mir ist es ja immer so, alle paar Jahre
ja.
Will ich wieder ein Panini-Album vollkriegen. Also dieses Jahr nee, nicht, aber okay. Das wird schon irgendwann wieder ein Jahr geben, wo ich sage, alles klar, diesmal will ich wieder ein Panini-Album vollmachen.
Ey, gib Bescheid, ich bin ja Nostalgiker.
Dann
vielleicht
hab ich
doch mal wieder Bock.
Sehr cool. Werde ich machen. Also dieses Jahr verpasst du nichts, aber ich bin, ich habe mit meiner Pokertruppe, die ja jeden zweiten Sonntag bei mir ist, haben wir jetzt beschlossen, eine Tippgemeinschaft zu machen.
Ah, okay.
Und da auf jeden Fall eine App auch die Spiele dazu tippen. Wenn einer Bock hat, dazu zu stoßen, 1000 Euro bei Ihnen, sagt Bescheid.
Schnapper.
Wetten sind illegal, aber wenn sie vierstellig sind, dann geht das, glaube ich, schon klar.
Ja, ich glaube, da hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wenn, dann muss ich das lohnen.
Richtig.
Dann ist legal.
So eine 20 Euro Pipifax-Wetten wollen wir gleich unterbinden, aber wenn einer für 1000 Euro bei Inpro Person das Ganze macht, da so ein Fußball-Tippspiel aus Spaß, dann geht das klar. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach bewegtbanausen@gmail.com.
Also mein Favorit ist Italien.
Italien ist dein Favorit. Das,
die sind raus.
Ja.
The Fog.
Jetzt schon raus.
Also ich weiß nicht viel, aber das weiß ich, dass sie leider raus sind.
Ja. Und Alessandro so.
Ich war selten so enttäuscht.
Ja. Also das hat nicht,
ja,
das
tut mir
hat
leid.
Gesagt.
Mir blutet auch mein Herz, ja. Ich habe immer Italiener gemocht, als Fußballer.
Jetzt vorbei. Als Fußballer, schön, dass du noch zugefügt hast.
Ja, ich Egal.
Ja, wir wollen die Rassismuskeule nicht weiter rausholen, sonst...
genau, danke.
Sonst wirst du hier noch in eine politische Ecke gestellt.
Wahrscheinlich.
Aber lustig war es wieder. Wie zu besten Freitagszeiten damals, ja.
Lange ist her.
Dave und Guess mal eine Episode aufnehmen, ja, lange ist her. Insofern hatte ich Spaß bei dieser Öffnung des Dienstagsreigens.
Ich auch.
Ab jetzt wisst ihr Bescheid, schon seit letzter Woche. Bastarde alle 2 Wochen, Banausen alle 2 Wochen immer im Wechsel. Freitag machen wir vielleicht irgendwann mal ein Special zwischendurch, den halten wir uns frei. Also der ist erstmal Ruhetag. Und dann jeden zweiten Sonntag gibt es eine Supporter-Episode. Das heißt, im Grunde genommen gibt es die Bastarde immer noch hinter der Paywall jede Woche.
Die Banausen?
Die Banausen. Und müsst ihr nur irgendwie bei Patreon Steady mal reinschauen und dann könnt ihr uns jede Woche trotzdem hören. Hier öffentlich jetzt 14-tägig mit verschiedenen Gästen und als nächstes ist Hoffi hier mit mir am Start und da bin ich auch gespannt, was er mitbringt.
Insofern, ja, geil.
Können wir hier einen Deckel drauf machen oder ja, hast Mann, du noch irgendwas gerne. Auf dem Herzen, was du loswerden willst? Willst du noch irgendwas verkaufen?
Ich liebe euch alle, ich verkaufe euch meine Liebe.
Das ist schön so.
Werde Mitglied.
Ja, Dave hat käufliche Liebe anzubieten, ich ja. nicht. Insofern, mein
ist
Herz
ja auch verboten.
Mein Herz muss man erobern und nicht kaufen. Davon halte ich nichts. Weißt du Bescheid?
Ja.
Ja.
Dann, immer.
Ach so, wenn ihr Sachen über eBay verschärfen wollt, E-Mail an Classic Dave, der macht das.
Oh ja, ne, ja, das weiß ich noch nicht.
Ja, doch, macht das mal klar. Macht da ein paar Prozente klar und gut ist. Okay?
Na dann verbleiben wir so, Alter.
So, verbleiben wir. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.